warum es einen Schwerpunkt geben muss, und das erwarte ich von einer Förderung, die darüber spricht, was denn die Zukunft in dieser Gesellschaft sein soll. Da brauchen wir gar nicht, also es ist absurd eigentlich fast darüber zu diskutieren. Das wäre so, als würde ich sagen, warum sollen Kinder zur Schule gehen?
Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und für die inzwischen 33. Ausgabe dieses Formats habe ich mir passenderweise gleich drei Gesprächspartnerinnen eingeladen. Gemeinsam mit Petra Rockenfeller, Philipp Budwig und Margret Albers spreche ich heute über den zurzeit auf Hochtouren laufenden Reformprozess für die Filmförderung des Bundes. Das mag auf den ersten Blick nicht unbedingt nach einem spannenden Kindermedienthema klingen, doch bei näherer Betrachtung zeigt sich das genaue Gegenteil. Denn ohne ein gut aufgestelltes Filmförderungssystem wäre es unter anderem auch um den deutschen Kinderfilm ziemlich schlecht bestellt. Margret, Petra und Philipp beobachten den aktuell laufenden Reformprozess zwar aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, allen drei gemeinsam ist aber ihr Engagement und ihre Leidenschaft für eine vielfältige und qualitativ hochwertige Kinderfilmkultur. Und genau die steht im Reformprozess gerade auf dem Spiel. Im Vergleich zu den Themen, über die ich mit meinen Gästen sonst in diesem Format spreche, ist das Thema Filmförderung vergleichsweise abstrakt. Und unter anderem deshalb ist diese Folge auch ein bisschen länger geworden als normalerweise üblich. Exemplarisch zeigt unser Gespräch aber eben auch, dass der Erhalt vielfältiger, werteorientierter und qualitätsbewusster Kindermedien eben kein Kinderkram ist, sondern ganz im Gegenteil eine hochpolitische Angelegenheit, der wir uns als Erwachsene stellvertretend für die jüngste Generation mit Engagement, mit Haltung und mit Überzeugungskraft zu widmen haben. Und genau das tun Margret Albers, Petra Rockenfeller und Philipp Budwig. Und so möchte ich euch auch im Namen dieser drei Gäste nun anregende Erkenntnisse wünschen beim Gespräch über die Reform der Filmförderung des Bundes und ihre möglichen Folgen für die Kinderfilmkultur in Deutschland. Viel Spaß! Liebe Petra, lieber Philipp und liebe Margret, schön, dass ihr dabei seid bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo ihr drei.
Hallo.
Hallo.
Drei Gäste in diesem Podcast, das ist auf jeden Fall mal eine Premiere und ich gebe zu, auch ein bisschen eine herausfordernde Premiere für mich, aber ich glaube, wir können das ganz gut schaukeln miteinander. Ich finde es wunderbar, dass ihr euch die Zeit nehmt für dieses Gespräch, denn mit dem aktuell laufenden Reformprozess der Filmförderung des Bundes gibt es ja, glaube ich, doch ein Thema zu besprechen, das für den deutschen Kinderfilm ziemlich große Bedeutung und auch eine gewisse Dringlichkeit hat. Und wo sich der Blick aus verschiedenen Perspektiven sicherlich lohnen wird. Warum genau, darauf kommen wir gleich im Detail sicherlich nochmal zu sprechen. Dafür haben wir viel Zeit heute. Erstmal möchte ich euch drei, aber auch den HörerInnen dieses Podcasts natürlich vorstellen. Und Petra, ich erlaube mir mal, mit dir vielleicht anzufangen. Du bist seit 1995 Theaterleiterin im Lichtburg Filmpalast Oberhausen, leitest also ein eigenes Kino mit besonderem Fokus eben auch auf die Kinder- und Jugendfilmarbeit. Du warst aber auch, das wird sicherlich nachher nochmal ein bisschen relevant sein, von 2006 bis 2012 Mitglied der Auswahlkommission der BKM und des Kuratoriums Junger Deutscher Film für die Projektentwicklung, Drehbuchförderung und Produktion von Kinder- und Jugendfilmen. Und du bist auch seit 2015 im Vorstand der AG Kinogilde. Das ist ein Zusammenschluss von über 370 unabhängigen Filmkunst- und Programmkinos, habe ich gelesen. Kannst du vielleicht dazu als erstes mal was sagen? Was genau macht denn eigentlich die AG Kinogilde?
Vor allen Dingen vertreten wir tatsächlich die 370 Kinos und übrigens auch 40 Verleiher, die bei uns auch dementsprechend Mitglieder sind, politisch auf allen möglichen Ebenen. Das heißt, wir führen jetzt gerade die Gespräche, was kann denn bei der Filmförderung für uns interessant sein, was ist wichtig, und sind so das Sprachrohr der Programmkinos in Deutschland. Und das Schöne ist dabei, dass das Kinos sind, die schon in den 70er Jahren zusammengekommen sind, um viel, viel politisch zu bewegen, aber auch einen besonderen Fokus auf Genre und Sparten zu legen.
Ich habe in irgendeinem Interview von dir, ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe, aber irgendwo habe ich gelesen, da hast du gesagt, Kino ist ein Ort der Vergangenheit, der Gegenwart und vor allem der Zukunft für den Film. Und vorhin, als die Mikros hier noch nicht angeschaltet waren, hast du noch ein wunderschönes Wort gesagt. Du hast das Kino als die Premium-Plattform für den Film bezeichnet. Das finde ich auch sehr schön. Aber dieses Zitat von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für den Film, gilt das auch oder vielleicht sogar auch ganz besonders für den Kinderfilm? Wie würdest du den Kinderfilm da einordnen?
Es gilt natürlich auch für den Kinderfilm, weil tatsächlich jede Qualität, die man für Erwachsene ansetzt, muss man erst recht für die Kinder ansetzen. Das ist eine ganz klare Sache und das ist eigentlich auch das Motto unseres Kinos. Das heißt, wenn ich nicht die gleiche Liebe, die ich fürs Kuratieren des Erwachsenenprogramms in Kinderfilme lege, dann finde ich, sollte man eigentlich gar kein Kino machen. Das ist, glaube ich, mein persönliches Bestreben zu sagen, natürlich muss ich in die Vergangenheit gucken, weil es gibt tolle Filmklassiker, die man immer wieder aufführen kann. Man guckt in die Gegenwart, was kommt denn tatsächlich alles an Filmen, aber auch in die Zukunft, was kann ich mit diesen Filmen machen? Und bei uns gibt es natürlich auch nochmal den Fokus der Filmvermittlung, sodass dort Workshops oder auch Panels oder Fortbildungen bei uns im Kino alle irgendwo stattfinden. Und das ist schon ein großer Unterschied, glaube ich. Manchmal fast zu den Erwachsenen. Also ich glaube, wir haben noch mehr Liebe für die Kinderfilme. Doch einen kleinen Unterschied gibt es doch schon.
Ja. Schön, der ist aber auf jeden Fall schon mal ein Standpunkt markiert, würde ich sagen. Wir ergänzen das vielleicht dann mal um den Standpunkt von Philipp. Philipp, du bist Produzent und Gründer und auch Geschäftsführer der Lieblingsfilm GmbH, einer Produktionsfirma, die auch einen ganz besonderen Fokus auf die Produktion von Kinderfilmen legt. Die Liste, die jetzt folgt, ist bestimmt nicht ganz vollständig, aber um mal einen kleinen Überblick zu geben über die Kinderfilme, an denen du beteiligt warst. 2006 war, glaube ich, so der erste große, ne? Blöde Mütze. Es folgte 2012 Wintertochter, ein Film, der gleich den deutschen Filmpreis, nicht den deutschen Jugendfilmpreis bekommen hat. Du hast die Buchreihe Rico und Oscar verfilmt. Drei Filme sind in diesem Kontext entstanden. 2017 gab es Amelie Rent, hat auch den deutschen Filmpreis bekommen. 2020 Into the Beat, ein Film, der aus der Initiative der besondere Kinderfilm entstanden ist, werden wir heute bestimmt auch nochmal drüber reden. Und der letzte, jüngste Film war Kana wo nie wahr sein, der letztes Jahr im Kino gewesen ist. Also man merkt schon, du hast da einen sehr besonderen Fokus auf dem Bereich Kinderfilm. Und auch über dich habe ich etwas gelesen in der Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz aus 2014, also schon 10 Jahre alt. Da wurdest du als der Bernd Eichinger des Kinderfilms bezeichnet. Und diese Zuschreibung hatte ich damals, glaube ich, schon ein bisschen amüsiert, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber ich frage dich das trotzdem nochmal. Ist das ein Vergleich, der für dich taugt und in dem du dich wiedererkennst oder führt das irgendwie in die Irre?
Ach, das wäre jetzt erstmal so eine Ehre. Also Bernd Eichinger ist schon so ein Vorbild, weil der natürlich hier in München gewirkt hat, aber eben auch in Hollywood und dem, sage ich mal, seine Stoffe sehr am Herzen lagen. Der fing ja auch an, hier in München in den Bavaria-Studios eben die unendliche Geschichte zu verfilmen. Ja, also da hat er was sehr Ungewöhnliches irgendwie in Angriff genommen, um so einen Family-Entertainment-Film auf Englisch in Deutschland irgendwie zu drehen. Nein, sowas habe ich noch nicht gemacht. Trotzdem ist es aber schon so eine Produzentenpersönlichkeit, die einem auch fehlt, weil er jetzt schon so lange gar nicht mehr unter uns ist und man sich manchmal fragt, welche Stoffe hätte er jetzt wieder in die Hand genommen. Ja, schön die Vorstellung von den Filmen, die ich da so alle gemacht habe. Es ist ein Potpourri, es beweist eigentlich auch immer, dass ich genau das Gegenteil an Filmen mache, die ich zuvor gemacht habe. Entweder ist es ein Originalstoff und dann ist es natürlich wieder die Bestseller-Verfilmung und dann kehrt man wieder zurück zu einem Originalstoff oder entdeckt eben bei der Akademie für Kindermedien einen Stoff wie eben die Wintertochter und ja, nimmt eigentlich auch den Filmnachwuchs sozusagen ins Visier und sagt, da sind Talente, da sind Geschichtenerzählerinnen und diese Geschichten will man irgendwie aufgreifen. Amelie Rent von der Nadja Brunkos, die mittlerweile Regisseurin ist und mit 2:1 das Münchner Filmfest demnächst eröffnen wird, die hat Amelie Rent geschrieben. Aber eine Geschichte, die sie eben selbst erlebt hat bei ihrer asthmakranken Tochter und deswegen sehr authentisch erzählen konnte. Deswegen ist mir der Stoff dann irgendwie auch wichtig oder erzählenswert gewesen. Und kann ja wohl nicht wahr sein, ist soeben letzte Woche in der Ukraine auf dem Kinderfilmfest mit dem Publikumspreis ausgezeichnet worden. Und dann ist das natürlich schon auch nochmal eine sehr erfreuliche Bestätigung für die Arbeit, die man macht und eigentlich auch das Aushängeschild, dass wir mit unseren deutschen Geschichten auch Botschafter sind und ins Ausland wirken. Also nicht nur hier unsere deutschen Kinderpublikum im Visier haben sollten, sondern schon auch eben Geschichten für alle erzählen.
Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, zu dem Publikumspreis, aber ich hake da auch nochmal nach, weil dieser Fokus auf den Bereich Kinderfilm, der ist ja doch auch speziell, ich würde mal sagen, ganz so viele Menschen deines Berufsstandes gibt es nicht, die so einen starken Fokus auf den Kinderfilm haben. Wenn ich das jetzt so frage, meine ich das ausdrücklich im positiven Sinne. Muss man so ein bisschen bekloppt oder verrückt sein, dass man sich als Produzent so konsequent diese Kinderfilmgattung verschreibt? Was macht die Faszination für dich an dieser Gattung Kinderfilm aus?
Na, wahrscheinlich ist es, also erstmal lese ich unheimlich gerne weiterhin Kinderbücher, Jugendbücher. Und vielleicht ist es immer wiederum auch dieses Erlebnis, weißt du, als Kind das erste Mal im Kino zu sein, das ist halt auch ein emotionales Erlebnis, was du so schnell nicht wieder vergisst. Und wenn du addicted bist, dann wirst du immer wieder hinrennen und wieder neue Filme sehen. Und dann wirst du auch wahrscheinlich von den deutschen Filmen dann dich irgendwann weiterentwickeln und europäische oder internationale Filme sehen. Oder du rennst mal auf ein Festival und kommst in Berührung mit einem mexikanischen Film, den du vielleicht so gar nicht erstmal erwartet hast. Ich glaube, das ist so der Motor, dass ich die Geschichten genauso ernst nehme, wie Petra ja schon gesagt hat. Sie nimmt ihr Programm ernst, ob es jetzt Erwachsenenfilm ist, europäisches Arthouse oder eben Kinderfilm oder Family Entertainment. Und das, glaube ich, ist das Allerentscheidendste, dass man das Erzählen auch eines Kinderfilmes ernst nimmt und die Geschichte so bestmöglich irgendwie erzählt. Auch natürlich so emotional und nicht Schema F, ne? Also wo man versucht, irgendwie nur die üblichen Emotionen zu erzeugen, aber also Kinder sind auch ein sehr kritisches Publikum. Dem sich zu stellen, absolut, vielleicht braucht man dafür Mut.
Ja. Naja, und das, was du gerade sagst, dass der erste Kinofilmbesuch ja auch so ein sehr einschneidendes Erlebnis ist. Ich stelle das fast allen Gästen in diesem Podcast auch immer als Frage, welchen Film sie als erstes im Kino gesehen haben. Und fast alle können sich auch dran erinnern. Also es ist schon offenbar auch irgendwie ein besonderer, vielleicht sogar auch einschneidender Moment in so einer ganz persönlichen Biografie. Also insofern, ja, schöner Punkt, den du da machst. Margaret, wir kommen mal noch zu dir. Manche Menschen, die diesen Podcast kennen, kennen dich auch vielleicht schon, weil wir hatten vor einiger Zeit schon mal das Vergnügen, in diesem Podcast auch gemeinsam über die Initiative Der besondere Kinderfilm zu sprechen. Du bist Projektmanagerin beim Förderverein Deutscher Kinderfilm, begleitest dort eben die Initiative Der besondere Kinderfilm, bist aber auch Co-Studienleiterin der Akademie für Kindermedien, über die hat Philipp ja auch gerade schon mal ganz kurz gesprochen. Du hast aber auch sehr viel Festivalerfahrung. Du hast 20 Jahre lang das Kindermedienfestival Goldener Spatz geleitet und warst auch dann parallel dazu Geschäftsführerin der Deutschen Kindermedienstiftung. Du warst viele Jahre Präsidentin der ECFA, der European Children's Film Association, also dem Europäischen Kinderfilmverband. Und nicht unerwähnt lassen möchte ich auch, dass du auch Vorsitzende im Kuratorium des KJF bist seit einigen Jahren. Auch darüber kennen wir uns natürlich. Und du bist mal bezeichnet worden in einem Interview oder in einem Artikel als eine der wichtigsten Advokatinnen des deutschen Kinderfilms. Auch ein schöner Titel, aber ich würde dich trotzdem gerne mal fragen, welche Berufsbezeichnung gibst du dir in Anbetracht deiner vielen verschiedenen Rollen eigentlich selbst? Gibt es da so ein Wort, dass das schön greift?
Das ist in der Tat ziemlich schwierig. Also mit Advokatin kann ich eigentlich ganz gut leben, weil jetzt bei der Eröffnung des Goldenen Spatzen meinte der Staatssekretär für Medien und Bevollmächtigter beim Bund, der Malte Krückels, ich sei sowas wie der Hans Dampf in allen Gassen für den Kinderfilm. Weiß ich auch nicht, also ob es da eine gute weibliche Form dafür gibt. Aber wenn das nicht so ein komisches Geschmäckle hätte, würde ich sagen, ich bin eigentlich Lobbyistin. Also nicht mit einem Geldkoffer unterm Arm, sondern mit vielen Argumenten, um halt für den Bereich zu sprechen, der leider immer tendenziell zu kurz kommt und gerne vergessen wird, weil wir einfach mit einer Zielgruppe zu tun haben, die oder mit Menschen zu tun haben, um jetzt mal Zielgruppe wegzulassen. Wir haben mit jungen Menschen zu tun, die darunter leiden, in politische Prozesse nicht direkt einbezogen zu sein. Es wird immer nur über Kinder und Jugendliche bestimmt, aber die Form der Beteiligung und Mitgestaltung gesamtgesellschaftlich, aber auch gerade im kulturellen Bereich, sind sehr eingeschränkt. Und das spürt man dann halt auch eben in der Realpolitik. Und deswegen, denke ich, ist der Begriff der Lobbyistin dann ganz gut gewählt. Advokatin, Lobbyistin.
Alles klar, lassen wir den mal so stehen. Und ich möchte mit dir schon mal gerne, ohne dass wir jetzt natürlich gleich das ganze Thema komplett umreißen, aber schon mal so einen kleinen Blick auf unser Thema werfen, das wir ja heute besprechen wollen. Also sprich den Reformprozess der Filmförderung des Bundes. Wenn du auf die gegenwärtige Situation so schaust und was da alles so passiert ist in den letzten Monaten in Bezug auf den Kinderfilm, was macht dir da gegenwärtig am meisten Sorge? Warum sitzen wir eigentlich heute zusammen?
Ja, das ist, wir sind da in einer sehr seltsamen Situation eigentlich. Weil wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Auslandsverkäufe von deutschen Filmen sind, wie deutsche Filme an der Kinokasse laufen, wirtschaftlich gesehen und auch was die Vielfalt des Angebotes betrifft, stehen die Kinderfilme im Moment sehr gut da. Also kommerziell erfolgreichster Kinderfilm waren die drei Fragezeichen gewesen im vergangenen Jahr. Kulturell erfolgreichster Kinderfilm mit den meisten Festivalteilnahmen war Mission Ulja Funk, ein besonderer Kinderfilm. Also von der Warte aus könnte man sagen, ach, ist da eigentlich alles schick im Kinderfilmland. Wir haben viel erreicht in den letzten Jahren. Ist doch schön, wir haben eine große Bandbreite an Filmen. Was uns jetzt gerade Sorgen bereitet, ist in der Tat dieser Reformprozess der Filmförderung, weil darüber werden wir noch dann im Detail sprechen. Es sieht eben ganz danach aus, als dass die Instrumente, die wir hatten, damit diese Vielfalt, die wir jetzt haben, entstehen konnte, dass die uns genommen werden. Und das ist natürlich ein Problem, weil auch da hilft der gute alte Spruch, von nichts kommt nichts, und man braucht Rahmenbedingungen und sehr klare Rahmenbedingungen, weil da sind wir wieder bei dem, was mich zur Lobbyistin macht. Kinder laufen tendenziell Gefahr, einfach vergessen zu werden. Und das sieht jetzt wieder sehr danach aus.
Ja gut, dann folgen wir doch jetzt vielleicht alle mal dem Label, das du dir selbst gegeben hast, und bezeichnen uns für die nächsten, weiß ich nicht, knapp anderthalb Stunden alle mal als Lobbyisten für den Kinderfilm und gucken mal, was wir da ein bisschen an Aufklärung zu beitragen können zu diesem Prozess. Ich will vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen, bei allen Unterschieden, die wir so einbringen, es gibt mindestens eine Gemeinsamkeit, die uns alle vereint. Wir sind nämlich alle Mitglied im Förderverein Deutscher Kinderfilm, der sich ja in diesem ganzen Prozess auch tatsächlich sehr stark macht und schon einige Stellungnahmen zu den im Raum stehenden Entwürfen auch so rausgegeben hat. Kommen wir vielleicht im Detail auch noch mal drauf zu sprechen, aber ich würde ganz gerne zum Einstieg jetzt mit euch erstmal ein bisschen grundlegender über den Kinderfilm noch mal sprechen, um vielleicht auch den Rahmen noch mal besser zu setzen. Worüber reden wir denn hier eigentlich genau, wenn wir von Kinderfilm sprechen? Und ich würde das einleitend mal gerne tun, indem ich euch noch mal mit einem Zitat konfrontiere, das mir aufgefallen ist, nämlich als ich mir den Entwurf der Richtlinie für die jurybasierte Filmförderung des Bundes durchgelesen habe. Da geht's jetzt schon los mit diesen ganzen etwas formalen Begriffen, aber das ist einer der Entwürfe, der gerade schon so ein bisschen festlegt, wo die Reise hingehen könnte. Und da gibt es eine Definition über Kinderfilme, die da drin steht, und die lautet wie folgt: Kinderfilme sind Filme, die sich insbesondere durch ihre Themen, ihre Handlungen und ihre Gestaltung an Kinder richten. Punkt. Ich habe die gelesen und habe, mein erster Eindruck war, huch, das ist aber eine sehr kurze Definition. Da würden mir noch zwei, drei Aspekte mehr einfallen, die den Kinderfilm vielleicht kennzeichnen. Die Aufgabe würde ich ganz gerne mal an euch weitergeben. Was fehlt euch denn gegebenenfalls in dieser Definition, oder anders gefragt, wie würdet ihr den Kinderfilm definieren? Und ich frage dich, Philipp, jetzt vielleicht einfach mal als Ersten.
Der Kinderfilm, in dem Wort würde ja wahrscheinlich erstmal das Publikum bezeichnen, weil es ja keine Genrebezeichnung ist. Also ich würde eher die Genres ja in ihrer Vielfalt irgendwie erwarten, dass sich Spielfilme, Live-Action, Animationsfilme, sogar Dokumentarfilme irgendwie auch als Kinderfilme herstellen will oder darf oder erzählen darf. Meine Erwartung ist jetzt, sage ich mal, oder Erfahrung ist einfach, dass ich natürlich Live-Action-Filme gemacht habe, dass ich die Lebenswirklichkeit der Kinder in Deutschland widerspiegle. Und implizit damit, ich muss nicht gleich eine Superheldengeschichte erzählen. Ich muss nicht gleich sozusagen ins Fantasy gehen. Ich muss auch nicht dadurch nach den großen Budgets schielen, sondern ich kann gegenwärtige, authentische Geschichten eben aus dem Hier und Jetzt für Kinder erzählen, mit Kindern. Das, glaube ich, ist der wichtige Unterschied auch, dass die Protagonisten Kinder sind. Weil aus dem Angelsächsischen kommen keine Kinderfilme, wo Kinder mitspielen. Mhm. Das sind alles Filme, die von Erwachsenen gemacht werden oder für Erwachsene gemacht werden. Mhm.
Marit, dann schließe ich die Frage für dich nochmal an. Was fehlt dir denn an der Definition, oder was hättest du zu ergänzen?
Naja, in der Richtlinie ist es wie auch beim Filmförderungsgesetz. das ist natürlich ein Behördentext. Und für den behördlichen Gebrauch ist diese Definition in Ordnung, weil sie ganz klar und eindeutig ist. Und was das Weitere betrifft, klar, man muss dann, wenn es um die Förderung selbst geht, natürlich schauen, wie man diesen Text mit Leben erfüllt. Und es war halt so, dass jetzt im alten Filmförderungsgesetz, was nun ausläuft, auch tatsächlich mal sowas benannt wurde wie originäre Stoffe für Kinder sind zu berücksichtigen. Also da geht es dann schon auf eine andere Ebene, dass es halt, also Kinderfilm nicht gleich Bestsellerverfilmung ist, sondern dass es halt da auch noch mehr gibt. Und was weitere Definitionen betrifft, bin ich komplett bei Philipp. Lebenswirklichkeit, Relevanz und was man eigentlich nur noch unterstreichen kann oder noch weiter unterstreichen kann, ist Vielfalt. Weil Kinderfilme sind eben kein Genre. Es gibt ja auch nicht den Rentnerfilm oder den Ü40-Film oder wie auch immer, sondern da möchten wir die ganze Bandbreite haben, also von der krachenden Komödie über einen Actionfilm bis zum Sozialdrama, also um wirklich Kindern auch von vornherein die ganze geballte Kraft des Kinos vermitteln zu können. Und das ist unsere Aufgabe. Mhm.
Petra, ich schaue dich auch nochmal an. Möchtest du das noch ergänzen oder wurde schon alles gesagt?
Ich glaube, es ist unheimlich viel gesagt worden. Eine ganz wichtige Sache ist für mich, wenn wir Filme einstufen als Kinderfilme. Philipp hat schon angesprochen, es gibt auch Kinderfilme, wo Erwachsene mitspielen und so weiter. Dann geht es natürlich schon um die Themen. Also wie stark können die Kinder in ihrer Lebenswelt, völlig richtig, ihr beide wunderbar erfasst, natürlich damit überhaupt umgehen. Für mich kommt immer noch dazu, wie die sich in den Stoff reinfinden können. Weil ich habe das große Glück ja dann mit dem Film, der im Kino gezeigt wird, auch zu sehen, wie schaffen die es, die Spannungsbögen tatsächlich auszuhalten oder auch nicht. Was ist denn da alles mit dabei? Oder welche Begeisterung können die tatsächlich dann auch im Gespräch danach, weil wir haben das große Glück natürlich auch als Kino häufig Kinder dann live mitzubekommen, die rauskommen und sagen, das war ein toller Film, weil... Und diese Weil ist dann für uns immer der besondere Punkt, um auch selbst einzuordnen, was könnte denn ein toller Kinderfilm das nächste Mal sein? Wer einfach nur sagt, Kinderfilm sind Themen für Kinder, dann sollte man sich vielleicht auch ganz intensiv damit auseinandersetzen, was sind denn Themen für Kinder? Natürlich sind es Freundschaft, ganz, ganz wichtiges Thema. Ein ganz anderes wichtiges Thema natürlich auch für Kinder ist soziale Gerechtigkeit. Das ist ein ganz großes Thema, was auch gerne diskutiert wird mit denen nachher, von uns auch. Oder was sie auch mit ihren Lehrer und Lehrerinnen oder auch Eltern natürlich dementsprechend auch diskutieren. Und ich finde es immer schwierig, als Erwachsener fast zu sagen, was ein Kinderfilm ist. Ich freue mich immer sehr, wenn mir es Kinder sagen.
Ja, gut, das macht die Schwierigkeit ganz grundsätzlich natürlich dieses Gesprächs aus. Vielleicht machen wir nochmal eine Runde zwei mit Kindern, aber erstmal bleibe ich bei euch dreien. Und man merkt schon ein bisschen, ne, eure Leidenschaft, die für dieses Thema durchschimmert. Ich will das, was ihr gesagt habt, jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive vielleicht ein bisschen schärfen. Und zwar mit folgendem kleinen Spielchen. Ich habe so ein paar Annahmen über Kinderfilme mal vorformuliert. Einige davon habt ihr jetzt auch schon so ein bisschen gestreift und die würde ich gerne der Reihe nach mit euch so ein bisschen durchdeklinieren, um darüber nochmal ein bisschen genauer uns dem Begriff Kinderfilm zu nähern und zu gucken, was stimmt an diesen Annahmen, was stimmt vielleicht auch nicht an ihnen. Über eine haben wir wirklich gerade schon mal ausführlicher gesprochen, nämlich, dass der Begriff Kinderfilm kein filmisches Genre bezeichnet. Ne? Das habt ihr alle drei, glaube ich, schon jetzt einmal gestreift. Das können wir uns jetzt, glaube ich, an dieser Stelle nochmal sparen, diese Erklärung. Aber Petra, ich frage dich nochmal als die Kinofrau hier in der Runde, wenn ich jetzt sagen würde, Kinder gehen nicht ins Kino. Provoziert dich das als These?
Unglaublich, wenn ich ehrlich bin. Also das ist was sehr Spannendes. Ich finde, Leute, die sagen, Kinder gehen nicht ins Kino, sind entweder in Kinos, wo es überhaupt keine Kinderfilme gibt oder wo auch ein Kino sich nicht drauf fixiert, was für spannende Filme für Kinder, aber auch Jugendliche oder junge Jugendliche auch noch mit eingebaut werden können im Programm. Und wir können jetzt einfach nur sagen, von unserem Kino her, 40% unserer Ticketumsätze werden gemacht in der Sparte des Familien-, Kinder- oder Family-Entertainment-Bereich. Also das ist eine Menge. Ich kann nur sagen, wer behauptet, Kinder gehen nicht ins Kino, der ist entweder nur in einer Spätvorstellung unterwegs, das könnte man vielleicht noch verstehen, oder meidet tatsächlich auch die sehr vollen und begeisterten Kindervorstellungen, die es eigentlich gibt, weil man sagt, ach nee, da sind mir zu viele Kinder, die reden ja oder die sprechen sogar darüber, was sie auf der Leinwand sehen, wie verrückt mitten im Film. Also das kann es nur sein. Da kann ich nur sagen, die sehen dann auch Kinder nicht. Also die sehen Kinder dann auch in ihrem ganz normalen Leben nicht. Die behaupten, Kinder wären nicht im Kino. Also bei uns sind jetzt wieder ganz viele Kinder im Kino und wir haben immer ein Angebot von mindestens 5, manchmal sogar am Wochenende bis 10 Filme, die tatsächlich diese Kinderalterstufe bis einschließlich 11 Jahre tatsächlich bedienen. Und da sind wir natürlich bei dem Punkt, wenn Kinder nicht ins Kino gehen, dann haben sie auch kein Angebot im Kino. Das muss man auch ganz klar sagen. Und da schließt sich, glaube ich, der Kreis sehr gut, warum, und da kommen wir ja nachher noch gut drauf, warum es denn Förderung geben muss, damit dieses Angebot auch da ist. Damit wir glücklicherweise auch bis 10 Filme am Wochenende spielen können für Kinder.
Mhm. Ja, man kann da ergänzend höchstens noch sagen, im letzten Jahr hat die FFA, ne, die Deutsche Filmförderungsanstalt, zum allerersten Mal diese Besuchergruppe der Kinder auch statistisch mal ausgewertet, was früher ja interessanterweise auch nie passiert ist. Und wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann merkt man auf jeden Fall, dass das, was du gerade, sagen wir mal, als subjektiven Eindruck geschildert hast, auch objektiv durchaus belegbar ist. Ne? Also die Reichweiten von Kindern in der Zielgruppe unter 10 Jahre ist erstaunlich hoch und liegt deutlich höher auch als bei Erwachsenen im Schnitt, muss man tatsächlich sagen. Wir gehen mal mit einer weiteren These ins Feld und Philipp, jetzt frage ich dich mal, wenn ich sage, Kinderfilme sind viel billiger zu produzieren als Filme für Erwachsene. Reicht das für dich auch zur kleinen Provokation?
Dann könnte ich antworten, nein, stimmt nicht. Aber man kann es natürlich belegen, weil das Tolle ist, wirklich so ein Erlebnis wie bei Petra im Kino. Also als Produzent muss man sich einfach das sozusagen auch gönnen oder sich auch diese Herausforderung stellen, in einen Kinosaal zu gehen, voller Kinder, seinen eigenen Film zu präsentieren und dann tatsächlich auch Fragen zu beantworten. Und die Fragen gehen natürlich auch in diese Richtung und dann erkläre ich das auch gerne. Kinderfilme sind teurer als der übliche Fernsehfilm, der jeden Tag mit 90 Minuten sozusagen ausgestrahlt wird, weil es auch zu Recht Arbeitsschutzvorgaben gibt. Kinderdarsteller, und davon habe ich erzählt, dass unsere Filme immer ein Kind im Mittelpunkt haben. Also die Arbeitszeiten für Kinderdarsteller sind reglementiert, zu Recht. Dadurch sind unsere Drehtage eindeutig kürzer. Und wir können nicht in den kurzen Drehtagen in 21 Tagen einen Tatort runterrocken, sondern brauchen mindestens 30 Drehtage. Und damit ist eigentlich schon nach Adam Riese klar, dass wir größere Budgets benötigen, die möglich sind, indem wir einen Kinofilm finanzieren, weil die Beteiligung der Sender dann durchaus geringer ist und sie sozusagen nicht den ganzen Film als Auftragsarbeit alleine bezahlen müssen, wie es eben Fall Tatort ist. Das wird für den Sonntagabend einfach exklusiv produziert und hergestellt. Mhm. Und meist ist die Gruppe, vor der man steht, sind es ja ungefähr so 50 oder 80 Kinder. Und da sage ich immer, das ist die Menge der Teamleute, die mitarbeiten. Und es sind Väter und Mütter, die einen Job haben beim Film und die damit sozusagen auch ihr Lebensunterhalt erarbeiten. Also das ist tatsächlich einfach viel Geld, was so ein Film, die Herstellung eines Kinofilms sozusagen benötigt.
Nee, es gibt ja oft, das gilt glaube ich nicht nur für den Film, sondern generell bei Medienproduktion für Kinder, dann so einen Gedanken, der vielleicht bei manchen Menschen im Hinterkopf ist. Es ist ja nur für Kinder und nur für Kinder lässt sich dann gegebenenfalls auch ein bisschen günstiger umsetzen oder so. Ne? Aber ich glaube, da sind wir uns einig. Ich sehe viel Kopfschütteln, dass das mal absolut nicht gilt in diesem Bereich. Genau. Margret, mit Blick auf die Initiative Der besondere Kinderfilm nochmal die Steilvorlage für dich. Kinderfilme basieren immer auf einer erfolgreichen Kinderbuchvorlage. Dazu hast du bestimmt was zu sagen, oder?
Das ist eine tolle Frage für die Projektleiterin der Initiative Der besondere Kinderfilm. natürlich nicht. Also klar, es gibt viele Filme für Kinder, die auf berühmten Büchern basieren. Also sei es Klassiker-Adaptionen wie die Kästner-Verfilmung, die ja tatsächlich, das ist nun auch schon 20 Jahre her, so einen Boom auch des Family Entertainments eingeleitet haben. Dann die Paul-Maar-Verfilmung mit dem Sams, also wirklich mittlerweile generationenübergreifende Klassiker, wie jetzt ja auch im vergangenen Jahr die 3 Fragezeichen, ja auch eine Marke ist, die ja nicht nur Kindern aktuell, sondern schon ganzen Generationen von Kindern Freude bereitet hat. Und dazu kommen eben auch die Adaption von sehr aktuellen Bestsellern. Also da ist natürlich ganz weit vorne die Schule der magischen Tiere. Also sie sind ein sehr wichtiger Teil der Filmlandschaft und eben aber auch nur ein Teil. Denn es gibt natürlich auch dann auch sehr erfolgreich im vergangenen Jahr gelaufen, es gibt auch Kinderdokumentarfilme, wie halt der Checker-Tobi-Film im vergangenen Jahr und auch das war ja nun schon der zweite. Dann gibt es halt Verfilmungen von Büchern, die nicht auf den Bestsellerlisten zu finden sind, aber der Kinderbuchmarkt ist ja ein extrem vielseitiger und reicher Markt und Philipp bedient sich da ja auch ganz gerne, also kann er wohl nie wahr sein, war ja auch die Adaption eines Buches gewesen. Und dann gibt es eben die originären Stoffe, wo nun gerade die Initiative der besondere Kinderfilm sehr aktiv ist. Und mittlerweile sind ja nur auch 11 Filme in den letzten 10 Jahren herausgebracht worden und weitere sind jetzt ja in der Zielgeraden, auch ein Dokumentarfilm dabei, Zirkuskind. Da sind wir schon sehr gespannt, wie der wird. Und 2 weitere gehen in Produktion. Da ist Philipp ja auch mit von der Partie. Also da kommt halt auch noch was. Also von daher, es gibt sie, aber sind eben nicht alle.
Vielfalt hast du ja eben schon mal dick unterstrichen, ne? Wäre an der Stelle nochmal zu sagen, genau. Und ich verweise nochmal gerne auf unser schon etwas zurückliegendes Gespräch hier im Podcast zur Initiative der besondere Kinderfilm. Wer da mehr darüber wissen will, kann da ja auch reinhören. Petra, ich habe nochmal eine steile These für dich. Kinderfilme sind in der Regel immer Animationsfilme.
Das ist steil, keine Frage, weil Margret hat jetzt gerade schon gesagt, 3 Fragezeichen, die Schule der magischen Tiere. Ich glaube tatsächlich, dass viele Leute das denken, ganz klar, weil sie damit auch aufgewachsen sind. Weil in der Vorbereitung zu dem Podcast habe ich mal geguckt, was gab es denn zu meiner Zeit, als tatsächlich ich begeistert ins Kino ging und Kinderfilme entdecken wollten. Es gab natürlich die Disney-Filme. Natürlich sind wir damit aufgewachsen und meinen, das ist jetzt der Kinderfilm. Und dann merkt man wirklich, gerade wenn man mit Eltern spricht, die jetzt Kinder haben, die 10 oder 12 sind, dass die auf einmal wissen, es gibt ganz viel mehr. Es gibt unheimlich viele tolle, vor allen Dingen Realverfilmungen, die auch begeistert haben. Wie oft, ganz ehrlich, Philipp, wird Rico Oscar genannt oder die Froschtackkrokodile oder. Ja, wir sind jetzt hier bei Buchverfilmungen, aber auch tatsächlich Blöde Mütze ist durchaus was auch genannt wird, weil es was ganz anderes war, weil man auch überlegt hat, was ist das denn eigentlich für ein Film? Und interessanterweise ist da natürlich auch, was sehr schön ist für mich, das Fernsehen ausschlaggebend. Wenn es auf ZDF-TV oder auf Kika den etwas anderen Film gibt, der ja einen besonderen Platz auch dort hat, dann ist natürlich auch klar, es gibt nicht nur Animationsfilme, sondern wir räumen euch ganz klare Zeiten ein, wo ihr auch andere Filme entdecken könnt, die offensichtlich, und das finde ich dann immer sehr schön, auch bei den Einschaltquoten, ganz klar auch geliebt werden. Der Animationsfilm selbst, das wäre fast, als würde man sagen, der ist auch nur für Kinder. Das ist eigentlich genauso ein Quatsch. Es gibt natürlich auch tolle Animationsfilme für Erwachsene. Wir wissen, es gibt die riesen Manga-Welle gerade und was weiß ich nicht so. Also das sollte man immer so im Kopf haben. Und ich glaube, diese Thesen kommen immer daher. Und da bin ich mir sicher, dass ihr mir da alle zustimmt. Die können nicht mit Kindern sprechen. Also Kinder haben da einfach ganz klar ihre Lieblingsfilme und sagen, welchen Film sie als letztes gesehen haben und was sie daran so toll fanden. Und denen ist auch völlig egal, ob das ein Animationsfilm oder Realfilm ist. Es geht immer um die Geschichte und immer das, was sie mitnehmen und was sie mir auch erzählen wollen. Also insofern, nein, natürlich Quatsch, die These, gar keine Frage.
Ja, sie waren vielleicht auch schon ein bisschen, wie soll ich sagen, tendenziös formuliert. Genauso wie die nächste wahrscheinlich auch. Philipp, würde ich dich nochmal fragen. Die besten Kinderfilme produzieren ohnehin Disney und Pixar. Das müsste doch dich als Filmproduzenten wiederum ein bisschen kitzeln.
Und dem müsste ich natürlich auch widersprechen, dass die Filme richtig gut sind, gebe ich zu. Also Pixar-Filme haben wirklich irgendwie die letzten 20 Jahre die Latte des Erzählens, wirklich des Storytellings extrem nach oben getrieben. Und trotzdem bin ich jetzt, komme ich mit der Gegensteilthese, das sind Erwachsenenfilme. Also die werden für Erwachsene gemacht und dann wird in Kauf genommen, dass Kinder auch noch ins Kino sich verirren. Und gerade, dass jetzt alles steht Kopf, Teil 2 irgendwie wieder rauskommt und das Thema Pubertät sogar noch behandelt. Ich höre, dass da Väter sozusagen durch diesen Film Verständnis für den Nachwuchs entwickeln und sagen, okay, jetzt kapiere ich, was da gerade irgendwie abgeht und warum man sich da gerade irgendwie absondert. Nein, also Pixar, die machen wirklich tolle Filme und man lernt da wahnsinnig viel über das Drehbuchschreiben, über das Storytelling. Wie gesagt, ich habe ja noch selber gar keine Animationsfilme gemacht, aber ich würde dem vehement widersprechen, dass nur sozusagen aus Amerika die besten Kinderfilme kommen. Da würde ich mich lieber wirklich nach Skandinavien, nach Holland und auch in Deutschland zu den Kollegen umdrehen und sagen, wir haben hier eine sehr eigene, besondere Tradition, eben gerade auch mit kindlichen Darstellern. Das gibt es auch nicht in England. Die könnten da, glaube ich, auch, mir würde nichts einfallen, dass es Kinderfilme aus England gibt.
Interessant, damit schlägst du quasi gerade schon direkt die Brücke zum nächsten Punkt, auf den ich Margret nochmal ansprechen wollte, nämlich die Frage, wie der deutsche Kinderfilm eigentlich im internationalen Vergleich so dasteht. Kannst du dazu was sagen, Margret?
Ja, das hat sich sehr interessant entwickelt, weil mittlerweile ist es so, wie ich eingangs ja auch gesagt habe, also steht der Kinderfilm in Deutschland gut da und es wird auch international wahrgenommen. Also die großen Rollenbilder für Kinderfilme vielseitiger Art war lange Skandinavien, gerade Schweden, Norwegen, Dänemark, zum Teil auch Finnland und Benelux, Belgien und die Niederlande. Man merkt aber gerade auch in Skandinavien die Tendenz zur Adaption von großen Marken. Remakes, also von erfolgreichen Kinderfilmen, wo es dann einfach die Next Generation gibt, hatten wir hier ja auch schon. Also auch die drei Fragezeichen sind ja schon vor 20 Jahren mal verfilmt worden und jetzt wieder. Und man blickt dann doch sehr interessiert auch auf sowas wie die Initiative der besondere Kinderfilm. Das ist ein Modell, was von einem niederländischen Modell adaptiert wurde. Mhm. Und es ist tatsächlich in der Zwischenzeit war es passiert, dass in den Niederlanden, wo politisch gerade auch in der Kultur die Zeichen nicht unbedingt positiv stehen, zwischenzeitlich war es so, dass diese Initiative Cinema Junior nicht mehr durchgeführt wurde. Und dann wurde tatsächlich ins Feld geführt, also Moment mal, dieses System haben die Deutschen von uns adaptiert und führen das selber erfolgreich durch. Das kann doch nicht sein, dass wir das jetzt nicht mehr machen. Und tatsächlich ist es dann gelungen, das wieder zu implementieren. So, also man hilft sich ja auch gegenseitig mit dem zu sagen, also es ist ja immer so in Wellen. Mal läuft es ganz gut und dann passiert wieder irgendwas, was die Vielfalt einschränkt. Und da sieht man auch sehr gut, wie abhängig dieses Segment von politischen Entscheidungen ist. Weil der Markt alleine kann es nicht regulieren. Da müssen wir ja auch ganz klar miteinander sein. Wir bewegen uns in einem Kinomarkt, der sehr stark US-amerikanisch dominiert ist. Also wenn wir über die erfolgreichsten Filme sprechen, dann reden wir über Filme, die sich insgesamt knapp 20% des Marktanteils in Deutschland teilen. In guten Jahren sind es mal 25%, so. Also wir reden über ein Fünftel bis ein Viertel des Gesamtmarktes. Und vor dem Hintergrund muss man sagen, also aktuell sieht es noch ganz okay aus, aber es ist sehr fragil. Und man kann eben international auch sagen, also jetzt besondere Kinderfilme wie Mission Ulja Funk oder jetzt auch Sieger sein, der die Berlinale, das K-Plus-Programm, das Kinderprogramm eröffnet hat und jetzt wirklich das ganze Jahr über auf allen erdenklichen Kinderfilmfestivals international unterwegs ist. Oder auch ein Titel wie Grüße vom Mars, auch ein Film, der auf einem sogenannten kleineren Kinderbuch basiert, der ist jetzt auch auf einer großen Festivaltour unterwegs. Also das sind auch Filme, die eben international auch gut wahrgenommen werden. Und die Brands, also und gerade Animationsfilme, sind auch die deutschen Filme, die sich gut ins Ausland verkaufen. Also sowas wie die Häschenschule oder auch Petersjems Mondfahrt, das sind die Filme gewesen, die im letzten Jahr am erfolgreichsten ins Ausland verkauft worden sind.
Das ist interessant, da sprichst du vor allen Dingen ja jetzt gerade auch nochmal so diesen wirtschaftlichen Aspekt an, ne, was den Kinderfilm in Deutschland eben auch so angeht oder den Kinderfilm aus Deutschland betrifft, wenn wir... Es wird ja immer so gerne gegeneinander gehalten, der filmwirtschaftliche Wert und der filmkulturelle Wert, ja, als wenn das so zwei komplett verschiedene Welten wären. Das weiß ich gar nicht, ob man das immer so trennen sollte. Aber trotzdem bleibe ich mal gerade bei der Trennung und frage dich, Petra, dann abschließend vielleicht nochmal nach dem filmkulturellen Wert des Kinderfilms in Deutschland. Spielt der Kinderfilm in Deutschland filmkulturell auch eigentlich eine große Rolle oder fällt er da eher irgendwie unter den Teppich?
Auf jeden Fall. Also wenn man das jetzt einfach in der Kinobranche sieht, dann sind wir natürlich bei Schulvorstellungen. Bei Schulvorstellungen, wo ganz klar auch ausgesucht wird, dass man mal einen anderen Film sieht, dass man sich über einen anderen Film auch unterhält, durchaus während der Vorstellung nachher nochmal in den einzelnen Klassenräumen, bin ich mir auch sehr sicher. Filmkulturell ist, bedeutet für uns natürlich, weil ich meine, ich bin nicht umsonst auch im Vorstand der AG Kinogilde, wenn man die Vielfalt natürlich auch nach nachher erspüren möchte, die in einem Kino angeboten wird und die über 20 Filme oder 25 Filme, die wir teilweise haben in der Woche, auch wirklich erkennen will, welche kleinen Perlen da sind, dann muss man das natürlich auch irgendwie schon mal als Kind mitbekommen haben. Und zwar dadurch, dass man weiß, naja, es gibt eine Menge. Es gibt eine Menge, was ich schauen kann. Und es gibt viele unterschiedliche Geschichten und auch Geschichten, die mich herausfordern. Für mich ist ganz häufig dieser kulturelle Wert, auf welchen Festivals das läuft. Wir erzählen dann Kindern auch, was ist denn überhaupt ein Festival? Wir sagen das jetzt hier ganz locker, aber so ganz selbstverständlich ist das jetzt für deutsche Kinder nicht. Es ist ja nicht, als gäbe es jetzt hier hunderte von Kinderfilmfestivals in ganz Deutschland, sondern das sind eigentlich so ein paar feine Perlen. Und ich denke mir, Berliner Kinder kriegen das durchaus noch mit durch die Berlinale. Aber jedes Hamburger Kind, weiß ich nicht, ob die immer so den Michel mitkriegen. Aber es ist wirklich so eine Frage, wie kann man tatsächlich zeigen, hier werden andere Geschichten erzählt. Und das kulturell Wertvolle ist immer dann, wenn man merkt, dass diese Vielfalt auch wiederum die Kinder vereint. Die Kinder vereint in ihrer ganzen Diskussion. Und was dann kulturell wertvoll ist, natürlich ist es kulturell wertvoll, wenn mir Geschichten erzählt werden, wo man rausgeht und danach auch weiß, es gibt andere Welten, es gibt andere Lösungen. Es gibt eine Idee dazu. Und genau das ist es ja auch, was uns begeistert als Erwachsene, wenn wir in ein Arthouse-Kino gehen. Wir gehen ja da nicht rein, weil wir sagen, oh, mal gucken, also bestimmt ein unterhaltsamer Film, mal schauen, sondern wir überlegen schon ganz genau, was sind das für Figuren? Wie spannend finden wir die? Und Kinder tun das genauso. Und ich glaube auch, wenn Kinder immer wählen könnten, ich weiß nicht, ob die immer den Disney und den Pixar wählen würden. Ich bin mir sicher, die würden andere Filme auch wählen. Aber oft trauen sich die Erwachsenen fast gar nicht daran, weil natürlich ganz klar ist, die setzen sich mit der Lebenswelt ihrer Kinder auseinander. Und dass das kulturell wertvoll ist oder auch politisch wertvoll, da müssen wir gar nicht drüber reden. Weil wenn man die Vielfalt nicht mehr erkennt, dann wissen wir oder wir ahnen langsam, wohin das auch führen kann. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn man natürlich überlegt, wie man auch Kinokultur näher bringen möchte, Filmkultur. Da muss ich natürlich auch dementsprechend einen Wert auf der Seite haben von meinem absoluten Premium-Produkt, dem Film. Und da finde ich schon ziemlich toll, wenn ich sagen kann, wie bei Mission Ulja Funk, dieser Film hat auf so und so viele Festivals Preise bekommen und ist von den Kindern gefeiert worden. Der hat auch Publikumspreise gekriegt, auch eine ganz wichtige Sache, dass man da nochmal eine ganz andere Ebene für sich im Kopf reinbringt. Ich würde schön finden, wenn das Verleiher noch viel mehr feiern würden, wenn sie die Filme rausbringen würden, was da gerade wieder passiert und wer wo ausgezeichnet worden ist. Ich bin immer begeistert, weil ich habe das große Glück natürlich auch von der Initiative, der besondere Kinderfilm eine Menge mitzukriegen, weil ich in der Treatment-Jury mit bin und natürlich auch immer mit hervorragenden Informationen von Margret versorgt werde. Und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn sie erzählt, welche Reisen diese Filme machen. Weil das ist, glaube ich, das, was am meisten begeistert. Nicht nur, dass diese Filme ins Ausland verkauft werden, sondern wir erzählen offensichtlich Geschichten, die Kinder auf der ganzen Welt tatsächlich für sich als ihre Geschichten entdecken. Und wenn das passiert, dann noch kulturell wertvoller kann doch gar nichts sein. Das ist so meine Meinung. Aber ich glaube, die teilen ganz viele hier.
Ja, du hast sie auf jeden Fall mit Nachdruck und sehr überzeugend vertreten, würde ich erstmal sagen. Und ich würde an dieser Stelle vielleicht auch erstmal einen Haken an diesen Teil des Gesprächs machen. Also es waren jetzt schon mal eine Menge schöne Plädoyers für den Kinderfilm. Ich meine, nichts anderes darf man aus dieser Runde auch erwarten, muss man klar sagen. Wir engagieren uns alle in unseren unterschiedlichen Rollen sehr dafür. Aber ich finde, das darf man ruhig auch nochmal so zusammenführend in den Raum stellen. Jetzt versuchen wir von hier aus aber mal den Brückenschlag zu machen zu der etwas trockeneren Materie, nämlich der Filmförderung und den Plänen, die da gerade so im Raum stehen. Und versuchen da wirklich mal die Verbindungen herzustellen. Und ich möchte da am Anfang vielleicht auch mal, weil sicherlich nicht alle total vertraut sind mit diesem ganzen System, wirklich mal bei Adam und Eva anfangen und so ein bisschen Grundlagenforschung quasi betreiben. Philipp, deswegen frage ich dich mal ganz zu Anfang, wenn man so von außen drauf schaut und gar nicht so mit der Filmbranche zu tun hat, dann könnte man ja erstmal meinen, die Filmbranche als so ein großer eigener Wirtschaftszweig, die müsste ja eigentlich in der Lage sein, für sich selbst zu sorgen. Warum gibt es denn überhaupt sowas wie eine Filmförderung?
Weil wir tatsächlich hier in Deutschland eben nicht dieses US-Studiosystem haben, also wo es sozusagen 5 Major-Studios gibt, die sich Geschichten ausdenken, wahrscheinlich große Marktwirtschaftsanalysen machen oder sozusagen einem Trend hinterher spüren oder die großen Marken verfilmen, aber alles selber bezahlen. Wir haben sozusagen kein Studiosystem und das heißt, wie ich ja auch eingangs gesagt habe, Film ist teuer. Da sind große Teams zu beschäftigen und auch zu bezahlen. Und das muss man sozusagen irgendwie zusammensetzen in einer Finanzierung. Bei einer Schulvorstellung wurde ich mal gefragt, und das fand ich großartig, und so sind Kinder, und da freut man sich natürlich auch, ey Alter, was hast du hingeblättert? Musste ich kurz überlegen und sagen, ach, du willst wissen, wie teuer war denn der Film? Habe ich ihm natürlich dann auch nicht gesagt, weil es dann auch nichts bringt, irgendwie jetzt einen teuren Millionenbetrag irgendwie in den Raum zu schmeißen. Deswegen erkläre ich das oft eben mit dem Tatort, der jeden Sonntag irgendwie eben von den Eltern geguckt wird, und eben mit der Fülle eines Kinosaals, weil wir so viele Angestellte oder Teammitglieder haben. Mhm. Fakt ist es aber einfach, insbesondere jetzt bei einem Kinokinderfilm, wir brauchen die Unterstützung eines Senders, und es sind in Deutschland tatsächlich nur die Öffentlich-Rechtlichen, also ARD, ZDF und Kika. Und dann brauchen wir auch eben dieses Filmfördersystem, das auf Bundesebene funktioniert und eben auf Länderebene. Und ich als Produzent muss schon eigentlich bei der Stoffentscheidung und bei der Auswahl, was ich als nächstes mache, auch gucken, wo ich es umsetzen kann. Ja, also das ist, nennt sich dann der sogenannte Fördertourismus. Kann ja wohl nicht wahr sein, ist ein Roadmovie von zwei Kindern, einem Jungen und einem Mädchen. Und eigentlich spielt die Geschichte in Berlin, und sie endet komischerweise im Buch auch wieder in Berlin. Das ist zu wenig. Da kann ich zu wenig irgendwie Geld anzapfen. Und wir haben am Ende den Film in Hessen, in Halle, also in Sachsen-Anhalt und sogar an der Küste gedreht. Und damit hast du drei Bundesländer, wo du drehst und wo du auch Geld sozusagen beantragen und bekommen hast. Und wir haben Unterstützung eben vom BKM, also das ist sozusagen Bundesgelder. Und dann noch dieses Sendergeld. Also so setzt sich das schon, jetzt habe ich es angedeutet, aus mindestens 5 oder 6 Parteien zusammen, die ich überzeugen muss, die von dieser Geschichte überzeugt sein müssen und die einfach sagen, das soll erzählt werden. Und das ist ja auch immer, muss man dazu sagen, auch Talentförderung. Also es geht ja auch um Drehbuchautor, Regie. Und beim Kinderfilm, bei all meinen Anträgen, kann ich immer nie sagen, wer spielt's, weil das Kindercasting machen wir meist erst kurz vorher, wenn wir finanziert sind, und dann auf die Suche gehen, die richtigen Kinder zu finden. In dem Fall waren sie 10 oder 12 Jahre alt, und das ist echt ein Geschenk. Man geht da wie auf die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, aber es ist ein Geschenk, das größte Geschenk eigentlich, wenn man die Kinder gefunden hat und dann dreht und an jedem Drehtag so glücklich ist, weil es halt aufgeht. Weil die Geschichte, die man sich ausgedacht hat oder adaptiert hat, wirklich funktioniert. Und man das ja schon beim Drehen merkt, später im Kino dann auch. Und die sozusagen Rückmeldung eines vollen Kinosaals ist genauso wichtig, um einfach zu sagen, kommen denn unsere Geschichten auch an bei dem Publikum, für die wir erzählen?
Ja. Naja, und mit Blick auf das Fördersystem, das hast du jetzt gerade schon deutlich gemacht, ne? Da merkt man schon, es wird kompliziert. Es gibt ganz unterschiedliche Ebenen, auf denen man sich da bewegen kann. Es gibt Sender, die sich beteiligen. Es gibt Landesförderungen, die sich beteiligen. Und es gibt eben auch die Bundesförderung. BKM ist jetzt mehrfach schon gefallen, ne? Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Und das ist ja vor allen Dingen auch der Bereich, also die Filmförderung des Bundes, um dessen Reform es jetzt gerade so geht. Ich würde gerne nochmal, um auch das besser zu verstehen und an dich gerichtet, Petra, die Frage einmal loswerden, wenn es um die Entwicklungsinstanzen geht, die so ein Film durchläuft, bis dass er dann überhaupt bei dir im Kino landet. Also man mag sich vielleicht erstmal so vorstellen, irgendwann findet sich halt ein Team zusammen und dann drehen sie halt, aber es gibt ja doch noch ein paar Instanzen davor und womöglich auch noch danach, die dann ja auch eine Förderung brauchen, die da mit drinstecken. Kannst du das so ein bisschen umreißen? Welche Stufen durchläuft eigentlich so ein Film von der ersten Idee, sage ich mal, bis zum Kino?
Ich glaube, du hast schon gesagt, natürlich die erste Idee ist das Wichtigste. Wenn ich Kindern versuche zu erklären, das mache ich jetzt hier einfach mal für das Podcast-Publikum, wie kommt denn so ein Film ins Kino? Dann sage ich immer, völlig verrückt, vor 10 Jahren hat sich jemand etwas ausgedacht. Der hat eine Geschichte im Kopf und würde total gerne diese Geschichte erzählen. Und zwar auf einer großen Leinwand mit der Begeisterung, die dabei ist. Und diese Person versucht dann erst einmal in so einer ganz kleinen Geschichte Geschichte vielleicht auf 2 Seiten mal zu schreiben, was ist denn das überhaupt für eine Geschichte? Und das ist schon ganz interessant. Hier gibt es tatsächlich schon ein paar kleine Förderungen, die auch sowas fördern können, dass man das auf 2 Seiten so gut aufschreiben kann oder tatsächlich sogar mit anderen entwickeln kann. Da kann aber Margret bestimmt noch mal was zu der Akademie auch noch sagen, dass tatsächlich das Ganze dann in einem Pitch, in einem kurzen Statement, was man an der Geschichte toll findet, tatsächlich an erst einmal die Menschen herankommt, die sagen, ich glaube, da solltest du mal ein Drehbuch zu machen. Und dann sind wir bei der nächsten Station. Das heißt, wenn die Geschichte wirklich Menschen interessiert, dann sagen die, dann schreib mir doch mal was dazu. Und das Drehbuch ist eine ganz besondere Form, die kann man nicht einfach lernen. Also ich kenne überhaupt keine Schule, wo man sowas lernt oder wo dann tatsächlich mal intensiv über Drehbuch nachgedacht wird. Auch wenn man dann hoffentlich ein paar Theaterstücke schon mal gelesen hat und ein bisschen weiß, was ein Dialog ist. Und auch da gibt es eine Förderung. Also, dass man sagt, okay, ich habe vielleicht eine Idee und ich weiß, wie das Drehbuch ist, aber ich brauche auch dort Hilfe. Dort gibt es dramaturgische Förderung. Dort gibt es Möglichkeiten tatsächlich, wie kann man denn diese Geschichte entwickeln? Jetzt sind wir noch immer noch lange nicht bei dem Film, denn das Drehbuch muss auch überzeugen. Das muss Menschen überzeugen, die sagen, und ich stecke da jetzt noch mehr Geld rein, weil mir vollkommen klar ist, was Philipp ja auch schon angesprochen hat, das kann man nicht mit 2,50 irgendwie mal eben umsetzen, sondern da muss man schon einige Gelder zusammenkriegen, damit man die ganzen Leute, die die tollen Ideen dann endlich umsetzen können, die im Drehbuch sind, auch auf die Leinwand bringen. Und dann sind wir bei der Förderung des Kinofilms. Wenn man das große Glück hat, die Geschichte ist es. Das ist es und es wird nicht anders sein. Wenn man ganz viel Glück hat, dann ist das, was man vielleicht vor 4 oder 3 Jahren sich ausgedacht hat, so aktuell, dass man es wirklich in einem Kinofilm umsetzt. Jetzt drehen alle. Jetzt denkt man, okay, jetzt ist die Förderung aber klar. Der Film ist finanziert. Das ist ein Philipp, der hat alle überzeugt, das ist der tollste Stoff der Welt. Aber nein, der Film muss ja auch tatsächlich an das Zielpublikum kommen. Und jetzt wird's ganz spannend. In Deutschland ist es leider nicht so, dass das Zielpublikum schon ganz viel partizipieren kann, fast beim Drehbuch und bei der Förderung. Da hat aber eben Margret einige Ideen und manche Sachen bringt sie da auch schon wieder mit rein und das ist auch sehr gut so. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn der Film dann fertig ist, es wieder eine Förderung geben kann, dass man überlegt, wie komme ich an das Zielpublikum, sprich Marketingförderung. Und schon wieder gibt es die Möglichkeit, Förderung zu beantragen. Jetzt überlegen wir, warum kriegen die eigentlich die ganze Zeit so viel Geld? Die haben doch noch gar nichts eingenommen. Genau das ist ja der Punkt. Wenn man tatsächlich die ganze Zeit etwas vorfinanziert, was bis dahin nicht 1 Euro eingespielt hat, aber man verrückterweise, Philipp, ich finde das auch richtig, du die Leute alle bezahlt hast, die da vorher schon bei waren, dann ist es natürlich auch klar, dass man sagt, da muss ich auch Gelder vorher haben. Und jetzt beginnt vielleicht das Optimalste, was überhaupt passieren kann. Der Film kommt ins Kino. Und die Leute sind begeistert und sie wollen ihn sehen. Sie wollen ihn immer wieder sehen. Und auch hier gibt es tatsächlich Förderungen im Kino, dass wir zum Beispiel sagen, es ist eine besondere Filmpräsentation, die wir machen wollen. Und auch hier können wir Förderungen beantragen. Auch das gehört tatsächlich alles, was ich aufgezählt habe, zum Filmförderungsgesetz und wahrscheinlich noch 800 Sachen mehr. Das ist aber das, was mir natürlich sehr nahe ist im Kino. Und dann gibt es tatsächlich auch nochmal die Idee, der Film ist da. Und wie kann man jetzt nochmal mit diesem Film weiter umgehen? Die weiteren Plattformen. Auch hier gibt es wieder Förderung. Es gibt ein besonderes Marketing. Wie kann ich es auswerten, wenn man jetzt über Blu-ray, über Stream spricht und so weiter? Wir merken, es gibt ganz viele Ideen, die man damit umsetzen kann und auch sollte, weil tatsächlich das Ganze immer wieder Geld kostet, um das auch an das Zielpublikum heranzutragen. Im optimalsten Fall kommt natürlich dabei raus, man hat Millionen zurückgekriegt und hat so viel Geld, dass man sagt, wisst ihr was? Die Förderung brauche ich gar nicht. Ich habe so viel Geld, das ist gar kein Problem. Und das ist ziemlich unwahrscheinlich, wenn man sich überlegt, was man alles in den Stufen vorher bezahlen muss. Und das sind so einige kleine Wege, die ich jetzt einfach schon dadurch mitkriege, dass wir das große Glück haben, Kinderfilme tatsächlich zuerst zu spielen, wenn sie aus der Produktion herauskommen. Aber das sind Förderungen, die sind natürlich wichtig, weil man merkt, bis da endlich Geld verdient werden kann, sprich vielleicht mit dem ersten Kinoticket, das dauert lange. Dann hofft man natürlich, man kann die tolle Geschichte ins Ausland auch noch bringen. Das ist natürlich super. Trotz da die Gespräche schon viel vorher stimmen, denn auch hier gibt es Förderung. Es gibt Festivals, die natürlich auch mitgefördert würden, um diese ganzen Geschichten auch präsentieren zu können und Neugierde wecken zu können, dass jemand sagt, in Norwegen, das ist ein toller Film von Philipp, ich muss den haben, ich muss mit dem sprechen und muss mal mit dem da einiges ausverhandeln und so weiter. Also man merkt, da gibt es unheimlich viele Punkte und ich ziehe immer den Hut vor den Leuten, die einen Kinofilm tatsächlich ins Kino bringen, über ganze Jahre, manchmal Jahrzehnte, habe ich auch schon mal gehört. Das Tolle ist es aber, wenn es eigentlich viel näher ist, wenn es gar nicht Jahrzehnte braucht, weil da natürlich die Themen auch viel aktueller sind. Ich hoffe, ich konnte eine Menge Förderung reinbringen. Ergänzt bitte wild gleich.
Absolut. Ich bin ganz begeistert. Das war schon sehr umfänglich. Und du sagst gerade, du ziehst den Hut vor den Leuten, die das dann auch tatsächlich umsetzen. Ich würde umgekehrt auch sagen, man muss auch schon den Hut, glaube ich, vor den Leuten ziehen, die gerade vor der kniffligen Aufgabe stehen, dieses System zu reformieren und eben auch umzugestalten. Margit, da würde ich dich vielleicht mal bitten. Ne? Wir haben jetzt von Petra schon gehört, die verschiedenen Instanzen, um die es dann ja bei der Förderung geht, wenn wir jetzt die Perspektiven mal umdrehen und uns angucken, wie spiegelt sich das denn auf der Ebene der Filmförderung? Was gibt es denn da für Bausteine und welche dieser Bausteine sollen eigentlich gerade reformiert werden? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, das haben Philipp und Petra ja schon sehr gut illustriert, wie das Prinzip ist. Also wir haben ja tatsächlich Förderinstrumente von der Treatment-Förderung. Also man kann sich schon die Erstellung einer ersten förderfähigen Idee fördern lassen bis hin zur Verleihförderung. Und grob aufgebaut ist es zum einen in die Länderförderung. Also die Bundesländer haben in der Regel wirtschaftlich orientierte Filmfördereinrichtungen, fast alle Bundesländer oder auch im Verbund. In Mitteldeutschland haben sich zum Beispiel Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt zur mitteldeutschen Medienförderung zusammengetan. Und dort ist halt, das hat Philipp sehr schön beschrieben, bei den Länderförderungen ist sehr wichtig, dass Umsätze in der Region generiert werden, der sogenannte Regionaleffekt. Also das sind Gelder, die stark an diese Regionen gebunden sind, weil das einfach unter dem Rubrum Wirtschaftsförderung läuft. Also das ist ja auch so dieses Janusgesicht, was die Filmwirtschaft hat. Also man ist halt so zwischen Kultur und Wirtschaft unterwegs. Dann gibt es Förderungen, die sind regional unabhängig. Und das ist aktuell die Förderung seitens der Filmförderungsanstalt. Das ist eine Anstalt öffentlichen Rechts. Und das ist ein interessantes Fördermodell, weil das Geld, was die FFA für die Förderung von Filmen investiert, und auch da hat sie einen starken wirtschaftlichen Aspekt, kommt aus der Branche selbst. Die Mittel der Filmförderungsanstalt, das ist eben halt eine Besonderheit, das sind im Gegensatz zu den Länderförderungen halt keine Sender- und Steuermittel, sondern es sind tatsächlich Abgaben, die halt sowohl von den Sendern als auch von den Kinos, ganz wichtig, geleistet werden. Also in die FFA zahlen ganz kurz gesagt all diejenigen ein, die einfach Filme brauchen und ein Interesse daran haben, dass Filme produziert werden. Das ist die eine überregionale Förderung. Dann gibt es das Kuratorium Junger Deutscher Film. Die sind auch überregional tätig und ist eine Stiftung, die von allen Bundesländern getragen wird. Und aktuell haben sie einen Schwerpunkt Kinderfilm und Talentfilm. Also das Jung ist doppeldeutig, also einmal fürs junge Publikum, aber auch für junge Filmemacher. Und dann gibt es halt die Filmförderung des Bundes, die kulturelle Filmförderung. Die war früher beim Innenministerium angesiedelt und seitdem es halt einen Beauftragten oder eine Beauftragte für Kultur und Medien beim Bund gibt, halt in diesem Staatsministerium. Und wie der Name schon sagt, es ist eine kulturelle Filmförderung. Kulturell wertvolle Produktionen werden dort unterstützt und Jurys entscheiden das. Bei der FFA ist es so, da wird ein Teil von Jurys entschieden. Und ein Teil ist eine automatische Förderung. Das heißt Referenzmittel. Und die werden ausgeschüttet. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist der kommerzielle Erfolg, also wie viele Tickets wurden verkauft. Dafür gibt es Referenzpunkte, die in neue Produktionen investiert werden können. Und es gibt halt auch Jurys, die dort entscheiden. So. Und was jetzt reformiert werden soll, ist die überregionale Förderung. Also FFA, BKM und Kuratorium. Das ist natürlich sehr schwierig, weil es sind unterschiedliche Formen. Das eine gehört direkt zur Regierung. Das andere ist halt eine Anstalt öffentlichen Rechts, also gehört irgendwie zur Regierung, aber eigentlich nicht zum Staat. Und eine Stiftung. Und was man möchte, ist vereinfachen. Und das ist natürlich im Interesse aller. Nur Vereinfachungen haben sich in den letzten Jahren immer als sehr schwierig herausgestellt. Vielleicht ein kleines Beispiel am Rande. Die Versuche, ein einheitliches Antragsformular bei regionalen Filmförderungen zu erreichen, ist kläglich gescheitert. Oder auch als es um die Erstellung von Online-Portalen für die regionalen Filmförderungen ging. Auch da hat jeder sein eigenes Portal. Also das ist ein heißes Eisen, das ist sehr schwierig. Und dieses Land liebt die Bürokratie, auch wenn es sie abschaffen möchte. So kann man es eigentlich sagen. So, es soll jetzt einfacher werden und die FFA, die Filmförderungsanstalt, soll zu einer Filmagentur werden. Das heißt also, dass Aufgaben, die vorher bei der BKM waren, dort mit hinübergehen. Also zur Erinnerung, das ist wirklich kompliziert. Ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. Ja. Bisher waren zwei Organisationen oder zwei Stellen für unterschiedliche Formen der Förderung zuständig. Die abgabebasierte Förderung von den Kinos und so weiter und die steuerfinanzierte Förderung von der BKM. Nun soll sich die FFA als neue Filmagentur sowohl um die steuerfinanzierte Förderung kümmern, als auch um die abgabefinanzierte Förderung. Und damit das Ganze einfacher wird, soll die abgabefinanzierte Förderung ausschließlich Referenzförderung sein. Das heißt, es ist eine automatische Förderung, da werden keine Jurys mehr sitzen, die Entscheidungen treffen, sondern es gibt ausschließlich Referenzmittel aus diesem Topf, der dort ist. Der zweite Strang ist die jurybasierte Förderung, was vorher eben die kulturelle Filmförderung beim Bund war. Und da ist ganz interessant zu beobachten, es gab da ein spannendes Modell, oder es gibt, das ist ja alles noch so, es gibt eine spannende Zusammenarbeit zwischen BKM und dem Kuratorium Junger Deutscher Film. Und das ist eine Zusammenarbeit, die für Kinderfilmförderung sehr vorteilhaft war. Das Kuratorium Junger Deutscher Film fördert Treatment, Drehbuch und Projektentwicklung von Kinderfilmen. Und das BKM fördert die Produktion von Kinderfilmen. Und die tun das mit einer Jury. Also die haben sich zusammengetan. Und in dieser Jury sind auch VertreterInnen von Länderförderung. Die lesen dann auch schon die Stoffe, die gegebenenfalls auch in ihren Häusern für Produktionsförderung eingereicht werden. Oder halt die eben jetzt eine Treatment- oder eine Drehbuchförderung bekommen und irgendwann dann bei ihnen auf der Matte stehen. Das heißt also, diese überregionale Kinderfilmförderung hat eine sehr wichtige Funktion, weil dort fangen viele Produktionsgeschichten an, indem halt dort Treatments oder Drehbücher gefördert werden. Und dort werden häufig auch Finanzierungen geschlossen. Also oft, also man sieht das in der Produktion, es gibt nur zwei Sitzungen im Jahr. Und wenn man sich die Filmlandschaft anguckt, ist es denn in der Tat so, dass das BKM häufig entweder der erste Förderer ist oder die Finanzierung schließt. Und das hat eine große Signalwirkung. Es ist auch so, dass wenn ein Film sowohl vom BKM als auch von der FFA gefördert wird, bekommt er einen Exzellenzbonus beim Deutschen Filmförderfonds. So, also da gibt es dann nochmal eine Schippe obendrauf. Und das sind alles Dinge, und das passiert in der Regel bei besonderen Kinderfilmen, ist das so. Die bekommen dann eben statt 16 21%. Jetzt habe ich viel Zahlen, Abkürzungen in die Welt geworfen, um es vielleicht ganz haptisch zu machen. Wenn ich einen besonderen Kinderfilm nehme zum Beispiel, das ist so eine Milchmädchenrechnung, das sind jetzt einfach mal ausgedachte Summen, um's einfach zu machen. Mhm. Aktuell, im Idealfall, wenn alles gut funktioniert, gibt das BKM 500.000. Die FFA gibt die Mindestförderhöhe in Höhe von 10%. Sind bei den besonderen Kinderfilmen in der Regel 300.000, habe ich 800.000. Und dann kommen noch 20% des Budgets obendrauf. Das ist dann halt die DFFF-Förderung, der Booster halt dazu. So. Wenn die Reform jetzt so kommt, wie sie kommt, dann ist halt die Frage, wenn das eine kleine Produktionsfirma ist, die noch kein Referenzpunktekonto bei der FFA hat, fällt die FFA-Förderung weg. Die DFFF-Mittel sind zwar jetzt wieder im Haushalt beantragt worden, aber es soll ja noch in der großen Reform der Filmförderung was ganz anderes kommen, nämlich das Steueranreizmodell und die Investitionsverpflichtung. Also das heißt, am Ende des Tages, also dieser wichtige Baustein, wo wir halt ungefähr von einem Drittel des Budgets rechnen, sind nicht mehr gesichert. So. Und das geht nicht nur dem besonderen Kinderfilm so, sondern das geht vielen anderen Produktionen so, die halt gerade im originären Bereich, also ich glaube, Philipp, du kannst da ein Lied von singen, weil du gehst ja deine Produktion auch so an, dass mit ein bisschen Glück sich auch die FFA beteiligt. Also es stand jetzt oder steht jetzt im Gesetz drin, dass originäre Kinderfilme zu berücksichtigen sind und sie machen das auch, also mit dem besonderen Kinderfilm in der Regel. Und manchmal kommt auch noch ein anderer Titel dazu. Und das fällt eben weg. Und diese eigenständige Kinderfilmjury kommt jetzt nicht mehr vor. Und wir fragen uns alle, warum? Und haben nicht wirklich eine Antwort darauf, weil das ein echtes Erfolgsmodell ist. Aber jetzt will ich auch nicht zu lange reden. Also da können die anderen auch gerne noch was dazu sagen. Also es ist aber, es ist sehr vertrackt.
Ja, naja, und du hast ja gerade auch schon angedeutet, das sind so viele verschiedene Bausteine, also ne, wahrscheinlich hast du das auch noch lange nicht erschöpfend jetzt gerade umrissen und trotzdem merkt man schon, das ist sehr kompliziert, aber zwei der wesentlichen Bausteine, ne, sind einmal das Filmförderungsgesetz als solches, das dann wirklich neu auf den Weg gebracht wird, und wir haben es eben schon mal kurz besprochen, diese Richtlinie zu dieser jurybasierten Filmförderung, von der du gerade gesprochen hast, aus dazu gibt es schon einen Entwurf zumindest, über den man sprechen kann. Über viele andere Dinge kann man noch gar nicht wirklich sprechen, weil man weiß noch gar nicht genau, wie sie denn eigentlich geregelt werden sollen. Und skurrilerweise müssen sie aber relativ schnell geregelt werden. Da frage ich dich jetzt gerade nochmal, Philipp, wenn man Margret gerade so zuhört, hat man ja eigentlich den Eindruck, es lief bislang unter dem bestehenden und alten System ja gar nicht so schlecht für den Kinderfilm und für viele andere Filmsparten möglicherweise auch. Warum ändert man das denn dann überhaupt? Ja, Entbürokratisierung war jetzt gerade schon mal so ein Aspekt, den Margret auch reingebracht hat. Das ist sicherlich erstmal etwas, wo alle applaudieren und sagen, gehen wir mit, finden wir eine gute Idee. Aber was sind denn darüber hinaus überhaupt noch die Gründe, warum es diese Reform gerade braucht, warum sie gemacht wird? Und vielleicht kannst du auch noch mal was zu diesem zeitlichen Ablauf sagen. Also bis wann muss das Ganze denn eigentlich passieren? Weil wir stehen ja schon auch ein bisschen unter Zeitdruck, glaube ich, ne?
Das stimmt. Der zeitliche Ablauf ist tatsächlich, dass dieses Gesetz ab dem 1. Januar 2025 in Kraft treten soll. So ist es ja zumindest mal avisiert worden vor 2 Jahren. Und man muss eben einfach auch dazu sagen, was ja zu begrüßen ist, ist eben diese Bürokratie abzubauen und den Automatismus zu erhöhen. Weil auch Margret hat ja gesagt, es gibt diesen Booster. Der war im Prinzip für mich jetzt sozusagen immer der Schlussfinanzierer. Also ich habe meine Kalkulation, meine Finanzierungspläne immer gestrickt und wusste meine Partner sozusagen da einzutragen und wusste aber immer, und das war damals, ich glaube, unter Herrn Naumann auch die Idee, dass es am Ende dir immer an, ich sag mal so, den 15-20% der Finanzierung fehlt. Und das haben sie damals vor vielen Jahren zum Glück erkannt und eben einen Automatismus eingeführt, von dem du eben erstmal ausgehen kannst, okay, und dieses Geld bekomme ich auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn ich den Film in Deutschland drehe. Ich kriege da Punktabzüge, wenn ich ins Ausland verschwinde. Verstehe ich, kann ich aber mit umgehen. Ja? Der Anspruch, den Automatismus nochmal zu verbessern, ist ja erstmal gut zu heißen. Ja? Das Problem ist ja eher, dass jetzt, sage ich mal, viele Dinge jetzt, die für selbstverständlich genommen werden, die wir jetzt in der letzten Stunde so erklärt haben, Treatmentförderung, wie kommen die Dinge irgendwie überhaupt zustande? Man hat den Eindruck, dass man jetzt gerade den doch sehr erfreulichen Status quo des Kinderfilms und vielleicht auch dieses Bestseller-Verfilmungsstatus als okay oder sehr gut wahrnimmt und deswegen sagt, wir können doch jetzt alles irgendwie automatisieren und müssen gar nicht mehr so sehr den Fokus darauf wenden, wie dieses kleine Pflänzchen immer so gehegt wurde oder wie überhaupt diese Vielfalt beständig erhalten geblieben ist. Und das macht, glaube ich, uns allen jetzt so ein bisschen Sorge, weil eben ein Automatismus ja erstmal immer dazu führt, dass genug Geld zum Verteilen da ist. Und das würde ja sowieso nur sozusagen funktionieren, Margret hat es angesprochen, dass es eine Investitionsabgabe gibt. Da müssen sich eben Streamer und auch Mediatheken der ARD, ZDF und so weiter beteiligen. Das steht noch total in den Sternen, ob sie das tun. Und das andere ist eben ein Steueranreizmodell, dass, wenn du hier in Deutschland drehst, du auch sozusagen Steuergelder rückwirkend bekommst, weil du hier Geld ausgegeben hast. Da muss aber einfach der Bund und sozusagen der Finanzminister das erstmal gut finden, dass man Steuergelder als Anreiz sozusagen zur Verfügung stellt. Wenn dem nicht so ist, ist sozusagen das angedachte Referenzmittelmodell dann schon schwierig umzusetzen, weil es halt einfach dann nicht das Geldsäckel gibt. Ja. Um es mal in deutlichen Worten oder Beispielen zu sagen, unsere Erwartung und Hoffnung an sowas wäre es ja, bisher gab es eben Referenzmittel, da hat man Punkte gesammelt aufgrund der Zuschauer, die ein Film sozusagen wirklich ins Kino gelockt hat, und kulturell, wenn du gewisse Festivalteilnahmen oder auch Festivals gewonnen hast, dann hast du einfach Punkte gesammelt. Aber die große Überraschung war immer, was ist der Punkt pro Jahr wert? Da war nämlich immer wichtig, wie viele Leute sind überhaupt ins Kino gegangen? Und da war wurscht, ob sie US-Filme, Dokumentarfilme, Kinderfilme oder sonst was geguckt haben. Hauptsache, sie sind ins Kino gegangen, weil eben Petra sozusagen immer ihre Zwangsabgabe, es waren immer ein paar Cent pro Kinokarte. Ja? Und wenn der Geldsäckel einfach sehr gut gefüllt war durch US-amerikanische Erfolge oder andere europäische Erfolge, ist es der deutschen Filmwirtschaft sehr zugute gekommen. Wenn das eben nicht der Fall war, dann ist der Punkt nicht 48 Cent wert gewesen, sondern vielleicht nur noch 33 Cent. Mhm. Das macht dann doch einen großen Unterschied. Und dann habe ich einfach für meinen zukünftigen Film am Ende vielleicht doch nur noch 100.000 Euro und nicht wie Jahre davor vielleicht 400.000 Euro, die ich erstmal als Startkapital in einen neuen Film stecken kann als Firma. Ja. So, und auch das steht jetzt sozusagen in den Sternen, weil die Hoffnung ist, dass dieser Punkt, sage ich mal, in Zukunft 2 Euro wert ist. Das wäre ja, sage ich mal, das Ergebnis einer tollen Reform, dass das gesichert wird, dass ich kalkulieren kann, mein Erfolg an der Kinokarte, weil viele Besucherinnen reingegangen sind, finanziert mir doch mein nächstes, teilweise zumindest meinen nächsten Kinofilm. Das ist die große Hoffnung eigentlich gewesen, dass es hier vereinfacht wird und dass weiterhin auch originäre Geschichten und besondere Filme überzeugen und gemacht werden, weil sie eben automatisch finanziert werden.
Dann greife ich doch das Stichwort Hoffnung jetzt nochmal auf oder frame es nochmal anders als Wünsche. Machen wir doch mal das große Wunschkonzert an dieser Stelle. Und du hast ja gerade schon ein paar Aspekte genannt. Dann schaue ich jetzt nochmal Petra und Margret an. Petra, dich vielleicht mal zuerst. Wenn du jetzt auch das Wunschkonzert spielen kannst, was wären denn deine Wünsche oder Erwartungen gewesen, die du mit diesem Reformprozess speziell mit Blick auf den Kinderfilm verknüpft hast?
Das sind sehr interessante unterschiedliche Ebenen. Das darf man nicht vergessen. Die Ebene, die ich auf jeden Fall immer mit Reformmodellen verbinde, die Kinderfilm im Fokus haben, ist tatsächlich Kinderfilm im Fokus zu haben. Und da bin ich doch ein bisschen, das hat Margret sehr gut geschildert, ein bisschen enttäuscht worden. Weil eine Konstellation, die tatsächlich durch zwei wunderbare Institutionen wie eben BKM und Junges Kuratorium zusammengefunden haben und eine unglaubliche Expertise wirklich vom Beginn einer Geschichte bis zum Ende in den Raum gebracht haben, um auch ganz tolle Geschichten auf den Weg zu bringen, die ist so in dieser Form nicht mehr da, sondern man geht davon aus, und das, glaube ich, ist das Gefährlichste überhaupt, Kinderfilme, die sind immer da. Es sind ja immer Kinder da, also werden auch immer Leute ins Kino gehen und Kinderfilme gucken. Und das ist was ganz Interessantes, also wo Leute auch sagen, na ja, Beispiel jetzt bei uns, ihr spielt ja Kinderfilme, das ist ja bei euch dann immer nie ein Problem. Natürlich ist das ein Problem, wenn tatsächlich nicht genügend vielfältige Kinderfilme da sind und natürlich auch ein Problem, wenn nicht genügend erfolgreiche Kinderfilme da sind. Ich hatte gehofft, dass bei der Förderung vor allen Dingen ein Marketingaspekt nochmal sehr viel deutlicher, auch für den Kinderfilm in den Fokus genommen wird, dass dort zum Beispiel Kinderfilme in Anführungszeichen nicht nur zum Start, sondern durchaus. Wir spielen teilweise bei uns im Kino ein halbes Jahr einen Kinderfilm, das darf man nicht vergessen, durchaus auch noch 2-3 Monate später tatsächlich gefördert werden oder man dort nochmal versucht, ein besonderes Marketingkonzept fördern zu lassen, was unterschiedliche Produzenten in ihren Köpfen haben. Ich habe mich da mit Philipp schon öfter unterhalten und er sagt, ja, super Idee, aber es wird nicht gefördert. Es ist einfach nicht nochmal da in dem ganzen Prozess. Das war etwas, wo ich gedacht habe, okay, das sehen die, das kriegen die mit. Und jetzt bin ich ein bisschen überrascht, weil natürlich ich auch immer an anderen Ebenen nochmal im Kopf habe und zum Beispiel, wie wird es denn gefördert im Kino? Was passiert denn da? Und das ist eine interessante Sache, weil durch dieses diese Konstellation von tollen Menschen, die sich BKM und Junges Kuratorium gefunden haben, haben tatsächlich diese ganzen Institutionen im Kopf gehabt, Moment mal, fürs Kino könnte man doch das und das machen. Wenn diese Menschen alle nicht mehr zusammenkommen, diese unglaubliche Expertise, die sich über Jahrzehnte dort gebildet haben, finde ich das sehr schwierig, dort zu sagen, es gibt einen Schwerpunkt für den Kinderfilm. Warum es einen Schwerpunkt geben muss, und das erwarte ich von einer Förderung, die darüber spricht, was denn die Zukunft in dieser Gesellschaft sein soll. Da brauchen wir gar nicht, also es ist absurd eigentlich fast darüber zu diskutieren. Das wäre so, als würde ich sagen, warum sollen Kinder zur Schule gehen? Es gehört einfach zusammen und es ist eine ganz, ganz wichtige Sache, diese Zukunft von jungen Menschen, die sich tagtäglich mit Medien auseinanderzusetzen, sehr viel deutlicher nochmal im Kopf zu haben. Erwartet habe ich auf jeden Fall auch eine Entbürokratisierung. Deswegen, diese automatische Förderung ist im Prinzip eine gute Idee, weil auch ich tagtäglich, wenn ich Förderungen haben möchte, mich mit Formularen auseinandersetzen muss und ständigen Veränderungen. Im Endeffekt tatsächlich, ich beneide niemanden darum, dieses gigantische Paket neu zu reformieren. Aber ich finde schon sehr wichtig, darüber nachzudenken, wenn man wunderbare Filme auch später für Erwachsene haben will, wie deutlich man von Anfang an die erste Zielgruppe im Kopf haben muss. Und das vermisse ich jetzt schon mit den Vorschlägen, die da sind. Und das ist genau das, was ich völlig richtig finde, gerade aus der Kinderfilmszene als großer Aufschrei. Herzlichen Dank, Margret, für die Organisation dieses großen Aufschreis, tatsächlich durch den Förderverein Deutscher Kinderfilm, dass das nicht mehr so deutlich gesehen wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich schon erwartet habe. Natürlich erwartet man auch von so einer Konstellation von einzelnen Parteien, die jetzt die Regierung ausmachen, die haben schon im Fokus, wo will denn Deutschland in 5 oder 10 Jahren sein? Das ist eine ganz interessante Sache, weil das ist natürlich genau die Frage, wenn wir auch über die Entwicklung von Filmen sprechen, die dort im Kopf sein müsste. Und das hat mich doch ziemlich überrascht. Was ich mir gewünscht habe, ich habe das gar nicht in Frage gestellt, dass das wegfallen könnte. Und ich glaube, das ist fast das Interessante, weil wir alle von dieser Konstellation, wie wirklich der Fokus immer wieder auf den Kinderfilm gelegt worden sind, überzeugt sind, die begeistert sind von Kinderfilmen. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein Punkt. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, was würdest du denn mal eben ändern, dann würde ich ganz ehrlich sagen, nach dieser schon sehr wunderbaren Zusammenfassung von Margret, äußere deinen Wunsch, weil ich glaube, du bist nochmal, dadurch, dass du diese ganzen Anfänge auch mitkriegst, welche tollen Geschichten da sind, nochmal viel mehr da drin, da müsste Förderung jetzt nochmal klarer sein. Da müsste auch klar sein, dass Förderung konstant da ist. Das ist zum Beispiel auch was ich ganz, ganz wichtig finde, die Konstanz, damit man tatsächlich über Jahre hin auch immer wieder Filme produzieren kann. Und das vermisse ich schon und sehe ich auch noch nicht so ganz, aber man muss ganz klar sagen, wir sind alle im Gespräch. Es ist klar, dass das, was jetzt da ist, niemanden wirklich komplett begeistert aus dieser Branche. Das muss man auch ganz klar sagen. Ob es der erste Referentenentwurf war, der uns während der Berlinale, ich will nicht sagen eiskalt erwischt hat, aber doch schon ein bisschen erwischt hat, bis tatsächlich jetzt wieder zu den Neuen. Das Gute ist aber, es verändert sich was und es muss sich was verändern. Deswegen gebe ich den Wunsch total gerne an Margret weiter.
Ja, Margret, nimm den Ball gerne auf.
Ja, das mache ich doch auch total gerne. Also, Wunschkonzert. Was hätte ich gerne oder was mich verwundert an dem, was wir gerade vorliegen haben? Zum einen ist es sehr bedauerlich, nur einen Teil des Reformpaketes vor Augen zu haben, also nicht das Gesamtpaket. Das macht es sehr, sehr schwierig, denn es weiß auch noch keiner, wie viel Geld überhaupt zur Verfügung stehen wird. Also die Haushaltsverhandlungen laufen ja gerade und Philipp hat es schon angesprochen. Also zum einen, was die abgabefinanzierten Förderungen betrifft bei der FFA, also welchen Kurs oder welchen Wechselkurs gibt es zwischen Referenzpunkt und Euro und wie wird die kulturelle Filmförderung, also die jurybasierte Filmförderung, wie sie jetzt heißt, überhaupt finanziell ausgestattet sein. Ich glaube, wir würden uns in die Tasche lügen, wenn diese Reform nicht auch das Ziel hätte, Gelder zu sparen. Und wenn man halt zusammennimmt, was hat die jurybasierte Filmförderung der FFA 2023 rausgegeben und was hat die jurybasierte Filmförderung der BKM letztes Jahr rausgegeben, da sind wir bei etwa 37 Millionen Euro, wovon halt BKM etwas über 16 Millionen gegeben hat. Und werden wir ab nächstem Jahr für die jurybasierte Förderung um die 40 Millionen Euro haben. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Aber diese Zahl liegt niemand auf dem Tisch. Es wird nicht darüber gesprochen, was im Haushalt angemeldet wurde. Und das finde ich eben auch bedauerlich, dass dieser Reformprozess nicht offen läuft. Er läuft nur bedingt offen. Und was ich auch schwierig finde, ist, also die Kinderfilmförderung der BKM, zuvor BMI, gibt es seit 45 Jahren. Und seit 2005 zusammen mit dem Kuratorium Junger Deutscher Film. Nun wird diese neue Richtlinie vorgelegt und diese spezifische Kinderfilmförderung wird gestrichen und es wird nicht einmal kommentiert. Also wenn man über Verteilungskämpfe spricht, ich habe so das Gefühl, also wir äußern jetzt die Befürchtung, dass Kinderfilme, wenn sie halt nicht mehr in einer eigenen Jury mit eigener Expertise und eigenem Geld besprochen werden, einfach im großen Topf untergehen. Weil natürlich werden auch mehr Anträge gestellt werden, als es zuvor der Fall war. Irgendwo müssen die Filmemacher ja hin. Hm. Und dann, wenn es halt wirklich, auch wenn von den fünf Juroren vielleicht einer ein Herz für Kinderfilme hat, es ist die Frage, ob dann angesichts der begrenzten Mittel, okay, dann wird es vielleicht darauf hinauslaufen, dass man 2 bis 3 Bestseller-Verfilmungen im Jahr macht und dann hat der Kinderfilm seine Schuldigkeit getan. Das kann es aber nicht sein. Also man muss da ganz ehrlich sagen, also Kinder sind Bürger und ihre Eltern zahlen Steuern. Und das ist ein steuerfinanziertes Modell. Und das heißt, sie haben hotzverdammt ein Recht darauf, dass auch Filme für sie gemacht werden. Dass sie davon partizipieren können. Und da kann man das doch nicht einfach kommentarlos streichen. Also ihr merkt, ich bin da total fassungslos, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann. Und vor allen Dingen, was ich auch, also, wo ich mir denke, das darf doch nicht wahr sein. Also vor ein paar Tagen kam die neue Richtlinie für die Talentförderung. Also fürs Kuratorium Junger Deutscher Film. Mhm. Und was für ein Modell fahren die jetzt? Die Treatmentförderung, Drehbuchförderung, Projektentwicklung läuft über das Kuratorium und die Produktionsmittel kommen von der BKM. Moment, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Das ist das Modell, was beim Kinderfilm zu einem großen Erfolg geführt hat. Das wird jetzt für einen Talentfilm groß angewendet und der Kinderfilm fällt hinten rüber. Das Kuratorium hat in seiner Stiftungssatzung den Kinderfilm stehen. Aber in dieser Richtlinie kommt der nicht mehr vor. Im Anschreiben steht drin, ja, man bemüht sich jetzt Möglichkeiten zu finden. Okay, wozu sollen wir denn jetzt Stellung nehmen? Also was soll man jetzt dazu sagen? Also das hört sich jetzt so nach Bashing an. Und das möchte ich eigentlich nicht, weil wir natürlich mitten im Prozess sind, um halt zu gucken, was wir reparieren können. Aber um auch wieder den Verteilungsprozess zu kommen. Meines Erachtens, so wie das gerade läuft, hat diese Umverteilung schon längst stattgefunden. Also der Kinderfilm ist eigentlich schon vom Radar weg. Der stört und wir müssen sparen. Und wenn man dann halt wieder sieht, also das Volumen, was für Kinderfilme ausgegeben wurde, lag bei 3,4 Millionen letztes Jahr. Das war extrem gut angelegtes Geld. Und das ist ein verhältnismäßig kleiner Betrag. Und das ist auch die Illusion. Also dann zu sagen, okay, wir kürzen da was weg und damit werden wir gesunden. Es ist völliger Quatsch. Also man zerstört sehr viel und gewinnt eigentlich gar nichts. Und so habe ich mir eine Reform nicht vorgestellt. Und dazu kommt halt noch, das hat Petra schon angesprochen, ich hätte von dieser Reform auch etwas Moderneres erwartet. Also, dass sich da draußen die Filmwelt total verändert hat, dass wir in einer Zeit der Streamingdienste, der vielen Plattformen leben und dass es immer schwieriger wird, die Aufmerksamkeit des Publikums zu bekommen, ist nicht gewürdigt. Also wir versuchen seit 2017, jetzt als Förderverein, in unseren regelmäßig abgegebenen Stellungnahmen, den Kollegen dort schmackhaft zu machen, so etwas auszuprobieren wie in Dänemark. Publikumsfokus heißt dieses Programm. Das ermöglicht Produzenten wie Philipp, aber auch Verleihern, unabhängig von der Entwicklungsstufe, in dem ihr Projekt sich gerade befindet, Mittel zu beantragen, die halt das Publikum mit einbezieht. Also, dass man halt sowas machen kann wie Drehbuchlesungen, dass man aber auch Umfragen machen kann oder. Das war ein Pilotprojekt und das ist jetzt fester Bestandteil der dänischen Förderung. Und das ist ganz egal, ob nun angesiedelt bei der, also es wäre eigentlich bei der FFA, bei der neuen Filmagentur, es würde Ihnen gut zu Gesicht stehen, auch angesichts dieser sehr volatilen Zeiten auch experimentieren zu können. Und da einfach mal Mittel zur Verfügung zu stellen und zu gucken, was passiert. Weil es ist die Kreativbranche. Die Menschen sind kreativ. Also wird ihnen da auch was einfallen, was sie damit machen können. Also das vermisse ich eben auch.
Ja, ich bleib da nochmal gerade bei dir, Margit, weil das hast du jetzt natürlich auch schon ein paar Mal so am Rande angedeutet, als, ich sag mal, Vertreterin des Fördervereins Deutscher Kinderfilm. Ihr habt ja diverse Stellungnahmen zu den verschiedenen Entwürfen, die jetzt schon so im Raum stehen, auch schon verfasst und veröffentlicht und da auch ganz konkrete Forderungen im Grunde genommen drin formuliert. Einige hast du jetzt gerade schon genannt, ne? Über andere könnte man noch intensiver sprechen. Es geht zum Beispiel auch um einen Sitz im Verwaltungsrat der FFA, ne? Also einen Sitz aus Kinderfilmperspektive, die dann da auch drin vertreten werden soll. Es geht beispielsweise aber auch noch um die Existenz der FBW, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Die Deutsche Film- und Medienbewertung und vieles, was da noch so mit dranhängt. Du kannst gerne noch mal ein bisschen was zu den konkreten Forderungen sagen, die ihr darin formuliert. Mich würde aber auch noch mal interessieren und da vielleicht auch ruhig von euch allen dreien, was glaubt ihr denn tatsächlich, wie erfolgreich und wirksam solche Stellungnahmen sind? Ist das ein gutes Instrument, um tatsächlich auf diesen Prozess einzuwirken, oder müsste man vielleicht auch noch eine ganz andere Form von, ich nenne es jetzt mal so, Protest oder Lobbyarbeit einfach auch betreiben, um da wirklich was zu verändern und auch einwirken zu können, in der Kürze der Zeit auch, die noch da ist?
Also ich fange da gerne an mit den Forderungen, das lässt sich auch sehr kurz zusammenfassen. Es ist ein Sitz im Verwaltungsrat der FFA, weil das ist ja quasi so das Filmparlament, und das Gesetz ist in der Tat ziemlich verschlankt worden im Vergleich zum Gesetz davor. Und es wird sehr viel über Richtlinien geregelt. Und da geht's dann halt darum, was Philipp auch schon berichtet hat, also welche Festivals und so weiter bringen Referenzpunkte und ähnliches. Und wie wird dieses Gesetz durch Richtlinien ausgestaltet? Und damit da eben der Kinderfilm nicht zu kurz kommt, wäre es schon angezeigt, gerade jetzt, weil das Gesetz so schlank ist und so viel untergesetzlich über Richtlinien geregelt werden muss, wäre es wichtiger denn je, diesen Sitz zu haben. Und deswegen haben wir ihn gefordert. Wir fordern den übrigens schon sehr lange. Wir haben in den letzten 15 Jahren einiges im Gesetz untergebracht, das noch nicht. Und was jetzt die Richtlinie betrifft, ist da die Hauptforderung, dass es eine eigene Jury mit eigener Expertise für einen Kinderfilm gibt, weil Kinder einfach anders sind als Erwachsene. So. Und es gibt halt eine gewachsene Expertise hierzulande, und die sollte man sich doch bitte auch zunutze machen. Und das ist halt so, das sind die beiden Hauptforderungen, die jetzt im Raum stehen. Was die Sinnhaftigkeit betrifft, da muss ich sagen, das ist wirklich ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil der Referentenentwurf des FFG ist jetzt ja mit Veränderungen ins Kabinett gegangen. Gab es kleine Veränderungen, aber mit dem Sitz hat es nicht geklappt. Aber das heißt nicht, dass wir aufgeben, sondern die Parlamentarier müssen ja irgendwann ihre Hand heben dafür oder dagegen. Und da finden jetzt halt noch Gespräche statt. Aber es ist schon insofern ein bisschen schwierig, dass den Verbänden auch sehr viel abverlangt wird, nämlich laufend Stellungnahmen zu schreiben. Nun haben wir alleartig zum 31. Mai unsere Stellungnahme abgegeben und sollen unsere nächste Stellungnahme zur Talentförderung zum 22. Juli abgeben. Aber was sind die Konsequenzen? Also das heißt, es muss wirklich begleitet werden. Und wenn man überlegt, also gerade der Förderverein Deutscher Kinderfilm, wir sind nur auch ein kleiner Verband. Also das kostet einfach sehr viel Zeit und Energie, sich die Leute dann halt vorzunehmen und versuchen, einfach Öffentlichkeit dafür zu generieren und zu zeigen, Leute, das ist wichtig.
Du, Margret, ich gebe dir total recht, weil im Endeffekt kann es ja wirklich darauf hinauslaufen, dass sie den besonderen Kinderfilm weiterhin als Feigenblatt benutzen und dann eigentlich einen Film pro Jahr produzieren lassen. Und dann kommen noch die 2, 3 Bestseller-Verfilmungen dazu. Aber dann haben wir wirklich tabula rasa nur noch 4 Kinderfilme aus Deutschland auf dem Markt. Und dann kann man sich den Deutschen Filmpreis auch sparen für die Sparte Kinderfilme. Und das ist ja eigentlich eine Konsequenz, die wahrscheinlich nicht durchdacht ist. Ja, dass man eben diese Vielfalt und ehrlich gesagt auch die Talent- und Nachwuchsförderung bei Kamera, bei Drehbuch, bei Regie, aber bei so vielen Gewerken und auch bei Schauspielern, ganz ehrlich, was freue ich mich, was aus unseren Kinderdarstellern alles für Schauspieler, die jetzt 20 Jahre alt sind, werden und die da echt einen Beruf gefunden haben, dadurch, dass sie einmal beim Casting waren und wir ihnen, sag ich mal, die Hauptrolle anvertraut haben. und sie da Blut geleckt haben. Oder eventuell auch andere Kinder dann trotzdem in dieser Branche geblieben sind, weil sie vielleicht dann Drehbuchautoren oder Regisseurinnen werden. Also das ist doch nur wirklich, du fängst tatsächlich bei dieser Zielgruppe an, Mediennutzung auch zu vermitteln und auch Filmbildung ja mehr oder weniger durch Petras Kino und durch die Schulvorstellungen irgendwie zu machen. Und wir bauen doch auch ein Repertoire auf an deutschen Kinderfilmen. Ja, wir haben erwähnt oder du hast erwähnt, die Erich Kästner-Verfilmungen, die Uschi Reich vor 20 Jahren gemacht haben, die werden doch heute immer noch geguckt, weil sie ja zeitlos sind. Ich finde es auch sehr richtig, eigentlich die Hoffnung und den Wunsch zu haben, dass diese Filmreform die Einladung zu Experimenten und zu neuen Formaten in Marketingstrategien. Teilweise nutze ich das ja sozusagen als Produzent, weil ich bin zu Petra ins Kino gegangen, weil da eben eine FBW-Jugendjury angedockt ist und die haben exklusiv ein noch nicht verfilmtes Drehbuch lesen dürfen und waren stolz wie Bolle und haben uns sehr, sehr hilfreiches Feedback gegeben. Die kannten das auswendig, also mussten es ja vorher lesen, aber die wussten sehr genau, welche Figuren wir erzählen und sie haben uns Hinweise gegeben, ob wir in der Dialogsprache authentisch sind. Sie haben uns Kommentare gegeben zu ersten Cast-Vorschlägen und waren hellauf begeistert, weil wir sozusagen so divers besetzt haben, was du ja ein Drehbuch erstmal gar nicht ansiehst. Aber wenn du dann Cast-Vorschläge siehst und sagst, oh, das könnte aber auch ein mongolischer Junge sein oder People of Color oder die muss ja gar nicht blond sein. Ich habe sie komischerweise als blondes Mädchen gelesen. Das passiert ja plötzlich in der Auseinandersetzung mit Jugendlichen oder mit Kindern, wenn man diese Partizipation lebt, die ihr ja bei der AKM nochmal ins Gedächtnis ruft, dass das ja möglich ist, dass man frühzeitig mit Geschichten, Ideen in Schulen gehen kann und sozusagen die Kinder der jeweiligen Zielgruppe einfach mit abholt. Und das wird, glaube ich, so im Moment in diesem Kürzungsprozess als so selbstverständlich und schon Gott gegeben erwartet oder hingenommen und deswegen auch nicht mehr gepflegt oder einfach mal weggelassen, nicht erwähnt. Das ist ja unsere große Befürchtung, dass das Nicht-Erwähnen auch zur Kürzung führt. Ja? Und wahrscheinlich ist es, dass hier gerade die Branche extrem schrumpfen wird. Dass die Reform dieses Filmfördergesetzes die Produktionslandschaft schon noch mal konzentrieren wird, weil kleinere Firmen das einfach so nicht mehr stemmen werden.
Ja, Petra, du hast offensichtlich auch noch was dazu zu sagen. Sehr gerne.
Ich glaube tatsächlich, dass das Wichtigste ist, dass zu viel, was wunderbar erreicht worden ist in den letzten Jahren, du hast gerade gesagt, Gott gegeben, vielleicht selbstverständlich hingenommen wird. Und das ist ein Riesenproblem, weil tatsächlich man sieht, ach, wir haben ja Erfolge, ist ja in Ordnung, ist ja dies, ist ja jenes, dass da eine kontinuierliche, über Jahrzehnte lange Arbeit hintersteht und vor allen Dingen durch viele Instrumente, wo ich das große Glück habe, die auch kennengelernt zu haben, die immer wieder auch beim Goldenen Spatz, beim Medienfestival als Ergebnisse mitzubekommen, dass das etwas bewegt und etwas bewegt nicht nur in Anführungszeichen fürs Kino, sondern auch fürs Fernsehen, auch für immer wieder neue Diskussionen, die da sind. Überraschenderweise wird das nicht diskutiert und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich erwarte ich von einer Filmförderung, die gesellschaftlich-kulturelle Schwerpunkte auch setzt, dass sie sich natürlich damit auseinandersetzt, welches zukünftige Publikum mit welchem Filmverstehen wollen wir überhaupt haben. Und diese Auseinandersetzung, da hat Margret völlig recht, die ist einfach nicht geführt worden. Also man fragt sich ein bisschen, wer hat denn da mit wem geredet? Und was ist denn da der Hintergrund? Das Gute ist, wie ich gerade schon sagte, es wird geredet und der Aufschrei ist da und der muss noch viel lauter werden. Ganz wichtig ist eine Sache, die Margret mit reingebracht hat. Der Förderverein, das sind ja keine 100 Menschen. Wir sind das aber auch nicht als Kinoverbände. Wir arbeiten ehrenamtlich dafür, dass wir uns einsetzen für tolle, vielfältige Filme in diesem Land. Und wenn man dann das Gefühl hat, ja Moment mal, da müsste doch eine Reform doch schon mal gucken, was ist denn da bitte los? Wer arbeitet da mit wem zusammen und wie erfolgreich? Bis hin tatsächlich zu der schon ganz häufig genannten Filmkritiker-Jury der FBW, die sehr früh die Idee hatte, hier müssen Kinder und Jugendliche partizipieren. Wir wollen auch wissen, was Kinder und Jugendliche wirklich für Filme sehen und was sie darüber denken. Dass auch das zum Beispiel, indem man die komplette Institution der FBW in Frage stellt, auch nicht gesehen wird, was das für ein wichtiger Baustein mittlerweile auch für viele Festivals geworden ist und auch für viele weiteren Bereicherungen. Ob das die AKM ist, ich habe immer das Gefühl, man meint einfach selbstverständlich. Ja klar, ist ja selbstverständlich. Nein, es ist nicht selbstverständlich, dass man nicht drüber nachdenkt, was insgesamt 10,9 Millionen Menschen in diesem Land denken. 13% unserer Bevölkerung sind Kinder. Und wir tatsächlich, und da möchte ich diesen wunderbaren Begriff der Anwältin für Kinder nochmal wirklich aufnehmen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn wir hier nicht alle zusammenhalten. Und da meine ich die Produzentenallianz genauso wie auch die Kinoverbände und natürlich auch alle weiteren Verbände. Dann werden wir keine Vielfalt haben. Dann werden wir ein Einerlei haben. Und das haben wir eigentlich in den letzten Jahren, natürlich alle in dieser Branche, schon ein bisschen anders gesehen, weil wir glücklicherweise uns auch getroffen haben und diskutiert haben. Also das ist so, man merkt gerade, es ist ein bisschen zwischen Frust und ein bisschen zwischen, boah, jetzt erst recht, also jetzt geht's gar nicht mehr, was da jetzt gerade passiert. Das ist ganz gut, weil das an vielen Teilen passiert und vielleicht ist das wiederum auch das Gute, dass wenn man über eine Neuerung des Filmförderungsgesetzes nachdenkt, dass jetzt endlich alle tatsächlich auch ein Statement abgeben müssen. Ja, die Stellungnahmen, die wir abgegeben haben, bringt das was oder nicht, war deine Eingangsfrage. Das ist unser Instrument, um zu reden mit dem BKM. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist das, was uns zugestanden wird. Und dann erwartet man natürlich, und das ist natürlich schade, wenn was weggestrichen wird ohne irgendeinen zusätzlichen Kommentar. Warum eigentlich? Also was ist denn vorher nicht diskutiert worden? Deswegen kann ich nur auffordern, ich hoffe, dass ganz viele diesen Podcast jetzt hören, redet mit uns, verdammte Hacke. Es ist total wichtig und es ist vor allen Dingen auch wichtig, dass diese ganzen Stellungnahmen eins im Hintergrund haben, eine unglaubliche Leidenschaft, die auf ehrenamtliches Engagement basiert. Und das ist, glaube ich, nochmal hier eine ganz, ganz wichtige Sache, die man immer wieder auch deutlich machen soll. Übrigens, das hätte ich auch gerne erwartet von der Filmförderung und einer Neuerung, dass das ganze ehrenamtliche Engagement vielleicht auch mal nicht ganz so ehrenamtlich ist und dass man vielleicht mal auch lange Jahre planen kann, weil man nicht immer darauf warten muss, ob man vielleicht einen Preis kriegt oder eine Förderung. Das wäre natürlich toll und gerade für Kinder, wo man langfristig auch planen muss, wäre es natürlich noch viel cooler.
Wenn du jetzt gerade so schön in Fahrt bist, Petra, dann halte ich dich noch ein bisschen auf diesem Level und in dieser Energie quasi. Ich will das jetzt mal bewusst ein bisschen weiterdrehen. Und wenn wir jetzt mal wirklich an dieses Worst-Case-Szenario denken, ja, wenn die Dinge, die sich gerade so abzeichnen, tatsächlich so eintreten würden, wie sie sich im schlechtesten Fall gerade abzeichnen, was steht denn da eigentlich wirklich konkret auf dem Spiel, wenn das tatsächlich so käme, wenn wir das mal versuchen, wirklich ganz konsequent weiterzudenken?
Auf dem Spiel, wie es so heißt, was ist denn jetzt das größte Problem, was dann da sein wird, ist natürlich das Fehlen der Vielfältigkeit. Also das ist eine ganz klare Sache, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, weil ich habe gerade schon angesprochen, mit was ich denn aufgewachsen bin. Ich bin nicht mit Kinderfilmen aufgewachsen. Bei meiner Kindheit konnte ich über Filme nicht reflektieren, was in meiner Lebenswelt anders war. Ich konnte das glücklicherweise über andere Sachen reflektieren, weil es damals auch schon tolle Kinderbücher gibt. Und da sind wir bei so einem Punkt, den man fast gar nicht mehr versteht. Worüber reden wir hier eigentlich, wenn wir über Kinderfilme sprechen, wenn wir sehen, wie erfolgreich der Buchmarkt, was Kinderstoffe anbetrifft, eigentlich ist, wo sehr wohl gefördert wird, wo sehr groß darüber nachgedacht wird und wo man auch ziemlich intensiv im Gespräch mit dem Buchhandel ist, was dort angesagt ist, bis hin tatsächlich zur Vielfältigkeit, die auch Jugendliche jetzt auf dem Buchmarkt nochmal deutlicher entdecken. Das ist eigentlich das, was ich von der Förderung erwarte. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich kann keine 10 Kinderfilme mehr spielen oder ich spiele, wie wir so schön im Ruhrgebiet sagen, olle Kamellen, ne? Und das gilt gilt auch fürs Rheinland. Also ich fange tatsächlich an, in die tiefe Schatztruhe, die glücklicherweise auch in den letzten Jahren gebildet worden ist, immer tiefer reinzufassen. Aber genau das passiert auch auf allen anderen medialen Plattformen. Das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn ich jetzt von Kino spreche. Wenn tatsächlich nur noch Kinder eigentlich mit Stoffen aufwachsen, Philipp hatte so schön gesagt, ist denn Pixar eigentlich ein Kinderfilm? Nein, ist es nicht. Es ist für Erwachsene gemacht, aber es ist ein Familienfilm, wo doch ein paar Elemente für Kinder drin sind, gar keine Frage. Aber was soll das dann noch an tollen Ideen sein? Und ich hatte das große Glück, tatsächlich dann später das Arthaus zu entdecken und die großen Geschichten dort zu entdecken. Ich hätte sie sehr gerne schon als Kind entdeckt.
Margret, wie siehst du das? Was steht da auf dem Spiel?
Na, ich finde, es steht eine ganze Menge auf dem Spiel, gerade auch in Zeiten wie diesen. Also wir sind in sehr unsicheren Zeiten und man kann natürlich so argumentieren, okay, wenn es weniger Kinderfilme in Deutschland gibt, dann stirbt niemand davon. Aber es ist wirklich so, dass wir dann in eine kulturelle Verarmung gehen. Und das ist halt etwas, wo man sagt, nee, das kann nicht sein. Also man darf nicht vergessen, also Petra hat es schon angesprochen, der Kinderbuchmarkt ist sehr interessant, insofern auch mal als Bezugsgröße, denn der Buchmarkt ist ja ein subventionsfreier Markt. Das ist freie Marktwirtschaft. Und mit Kinder- und Jugendbüchern wird jährlich in Deutschland ein Umsatz von 1,6 Milliarden Euro gemacht. Das ist erheblich mehr, als der gesamte Kinobereich überhaupt umsetzt. Da sind wir bei um 1 Milliarde. Also das mal in Relation zu nehmen. Und nun wird halt also über einen relativ kleinen Bereich finanziell gesehen, der aber kulturell eine sehr hohe Bedeutung hat. Weil das hatten wir am Anfang schon. Also Filme können Leben verändern. Das hört sich immer so dramatisch an, aber es ist so. Und gerade in Zeichen einer schwächer werdenden Demokratie ist halt so ein Gleichmacher wie das Kino ein unheimlich wichtiger Ort. Denn vor der Leinwand ist jeder gleich. Und in Kauf zu nehmen, weil man vielleicht die ein oder andere Kröte sparen kann, dass eine ganze Generation um ein wichtiges kulturelles Erlebnis beraubt wird und sich dann zu beschweren, wie dann halt die Jugend außer Kontrolle gerät, warum dann junge Menschen so vereinsamen, warum sie so unglücklich sind, warum sie so negative Perspektiven von ihrer Zukunft haben. Hallo, wir sind für sie verantwortlich. Und da müssen wir auch etwas tun. So, wie gesagt, es wird niemand sterben, wenn es keine Kinderfilme mehr gibt, aber es wird einfach ein weiterer Beitrag zu einer großen Verarmung sein. Und das kann doch nicht in so einem wohlständigen Land, in dem wir leben, kann das einfach nicht sein.
Das finde ich interessant, was du da so ansprichst, weil das ist so eine Frage, die mir in dem Kontext dann auch durch den Kopf geisterte. Wir reden jetzt viel über Kinderfilme und du sagst zu Recht, klar, erstmal stirbt keiner, wenn man vielleicht weniger Kinderfilme im Kino sehen würde. Aber die Frage der Übertragbarkeit dieser Probleme, über die wir gerade sprechen, ja, auf so, ich sag mal, so einen gesamtgesellschaftlichen Kontext, würdet ihr sagen, dass man da schon so eine Art von Parallele erkennen kann? Also das, was jetzt gerade beim Reformprozess des Filmförderungsgesetzes und alles, worüber wir gesprochen haben, was da konkret im Raum steht, spiegelt das auch, wenn man so will, eine Debatte oder auch eben eine nicht stattfindende Debatte im gesamtgesellschaftlichen Kontext, wenn es um die Interessen von Kindern, von jungen Menschen geht? Philipp, wie würdest du da drauf schauen?
Man würde es wahrscheinlich schon als Indikator sehen, dass es sozusagen nicht so relevant ist, obwohl immer wieder die Gegenbeispiele irgendwie dann vorkommen. Zum Beispiel diese Schulkinowochen, die organisiert werden in all den Bundesländern, haben wieder, glaube ich, den größten Zuschauerzuspruch ever gehabt. Und das ist genau, wie Margret gesagt hat, das Erlebniszentrum Kino. Da kommen die Kinder hin, da gehen dann auch Filmemacher hin und da wird sozusagen wirklich die Filmkultur gelebt. Also ich will mich da nicht unterbringen lassen. Ich habe jetzt gerade, während du gefragt hast, irgendwie, was wäre die Konsequenz, wenn einfach weniger gemacht wird, mir überlegt, heißt das für mich, ich muss mich europäisch anders aufstellen? Muss ich Koproduktion mit Österreich, muss ich Koproduktion mit Holland machen, um sozusagen ein Gegengewicht inhaltlich zu den dann wahrscheinlich nur noch finanzierbaren Markenprodukten zu schaffen? Also, ne, ich würde mich da jetzt nicht wegducken aus der Verantwortung, die anderen Geschichten zu erzählen. Eventuell sind es kleine Buchvorlagen oder Originalgeschichten, wo wir ja auch sozusagen in der Initiative der Besondere Kinderfilm gemerkt haben, dass wir vielleicht nach Geschichten suchen müssen, die einen Brand schon innerhalb haben. ne, so wie Mädchen und Pferde oder Jungs und Fußball. Aber die Geschichte ist original. Ja? Das ist jetzt nicht die große Buchvorlage, aber dass du zumindest dieses Versprechen bei den Kindern schon auslöst, was für einen Film sie sehen werden und worauf sie Lust haben. Ja, darum geht es doch auch. Also ich finde, bei allem müssen wir schon auch sozusagen den Unterhaltungswert, den Humor, den unsere Geschichten ja mit und auch die Hoffnung, wir können schwere Themen erzählen, aber wir müssen am Ende auch eine Hoffnung darstellen, dass wir sie dann nicht abwatschen und sagen, ihr bleibt, ne, ihr habt mit euren, wir lassen euch alleine mit euren Problemen, die eventuell in der Familie sind oder bei euch im Freundeskreis. Mhm. Das wären immer meine Konsequenzen, ja, wenn es heißt, jetzt angenommen, tatsächlich, es kommt nur das Jurybasierte in der Filmagentur, also wo, sage ich mal, ein Fachexperte für Kinder drin sitzt und die Erwartung ist, bei den 6 oder 8 Sitzungen pro Jahr kommen die Kinderfilme immer in der ersten, zweiten Sitzung, weil man ja im Sommer drehen will. Da würde ich ja aus Protest schon einen Winterfilm irgendwie entwickeln, um in die andere Sitzung zu gehen. Weißt du so, um den dann vielleicht doch den 4. oder 5. Kinderfilm noch aus dem Budget zu schneiden. So würde ich damit umgehen, dass man, wenn sie Tatsachen schaffen und Dinge dann plötzlich eben unbenannt lassen oder ihnen nicht mehr diesen Raum geben zum Experimentieren und dass wir da irgendwie mutige Geschichten entwickeln können, dann würde ich halt subversiv anders versuchen.
Ja. Ach, jetzt danke ich dir schon für diesen Schlenker, den du gerade gemacht hast, weil mit Blick auf die Zeit auch würde ich gerne mit euch ein bisschen auf die Zielgerade einlenken, aber ich hätte an euch alle im Grunde genommen noch so 2 abschließende Fragen. Und die eine hast du jetzt fast schon ein bisschen mitbeantwortet, weil bei allem Frust und vielleicht auch bei aller Anstrengung, die gerade in dieser Diskussion ist, ist es ja, glaube ich, doch auch schön, mit einer eher hoffnungsvolleren Perspektive auf das Thema nochmal zu enden. Und du hast ein Beispiel gerade schon konkret benannt, aber ich möchte euch alle drei vielleicht gerne nochmal so fragen, wenn ihr jetzt auf diesen gesamten Prozess schaut, was macht euch denn Hoffnung in diesem Prozess und gibt es vielleicht auch ganz konkrete Anzeichen, von denen ihr sagen würdet, da ist doch ein Anknüpfungspunkt, da ist schon eine Veränderung, die sich gerade abzeichnet, die mir Hoffnung macht, dass sich das doch noch in eine gute Richtung entwickelt. Fallen euch da so Sachen ein oder ist das jetzt vielleicht auch eine Steilvorlage, die sich einfach gerade nicht so richtig gut füttern lässt? Könnte ja auch sein. Margret, du schüttelst den Kopf. Ich spreche dich einfach mal direkt an.
Ja, also wir sind da gerade in so einem Limbo. Also was ich natürlich schön finde, ist, dass also es zunehmend Menschen gibt, die unsere Forderungen, die ich eben ja nochmal formuliert habe, Sitzverwaltungsrat, eigenständige Kinderfilmförderung, unterstützen. Also dass da so langsam so ein kleines Momentum kommt, dass es halt Leute gibt und Verbände gibt, die das sich auch mit auf die Fahnen schreiben. Also das ist wirklich gut. Also das kann man gar nicht anders sagen. Und da müssen wir halt dranbleiben und in der Zwischenzeit halt ins Kino gehen und sich einen Film wie Siegersein angucken und merken, wie sehr es sich lohnt, sich dafür einzusetzen, weil dann nämlich sowas wirklich Herausragendes dabei rauskommt.
Und ich finde auch, man muss die Politiker, die ja doch wahrscheinlich Familienväter sind, befragen, was sie eben gerade im Kino gesehen haben und was sie im Kino so mochten. Also hatte ich jetzt einfach auf Empfängen oder auf Möglichkeiten mit eben Politikern zu reden, dieses Aha-Erlebnis, wenn man ihnen sagt, das soll dann eigentlich gerade wegfallen. Und dann, glaube ich, wären sie dann doch wieder empfänglich einfach für die Thematik, weil sie halt sehr hautnah erleben, wie Kinder begeistert sind, deutsche Kinderfilme gesehen zu haben oder sich einfach daran erinnern.
Also arbeiten mit dem auch, was schon da ist quasi, ne? Nochmal so als Referenz. Ja. Petra, was macht dir denn Hoffnung?
Also Hoffnung macht mir natürlich, wenn ich sehe, wie Kinder aus dem Kino rauskommen mit ihren Eltern oder ihren Großeltern oder Onkel, was weiß ich nicht. Denn man darf auch eins nicht vergessen, diese Kinderfilme, die gefördert werden. Wann gucken denn Erwachsene mit ihren Kindern konzentriert bis 2 Stunden? Ein Film, setzen sich einer Geschichte aus und müssen es nachher noch mit ihren Kindern diskutieren. Wo und wann tun sie das? Okay, die Frage ist klar, im Kino. Was dann schwierig ist, ist, ich möchte endlich, dass diese 13% unserer Bevölkerung eine Stimme kriegen. Weil Philipp hat natürlich völlig recht, wenn man Eltern daran erinnern muss, was denn ihre Kinder als letztes gesehen haben. Und diese Eltern sind auch noch Politikerinnen. Ja, bitte, jetzt muss doch endlich was passieren. Es muss doch vollkommen klar sein, da muss was passieren. Und Hoffnung macht mir genau, dass Philipp diese Fragen stellt. Und ich weiß, dass er unerschrocken auf jeden Empfang damit auch jeden und jede überfällt. Und das ist genau richtig. Hoffnung macht mir, und das sage ich auch Margret, jedes Mal nach jeder Sitzung der besondere Kinderfilm oder beim Goldenen Spatz, welche unglaubliche Energie sie da reinsetzt. Und ich auch einfach bemerke, wie beim Goldenen Spatz die Diskussionen auch tatsächlich anfangen. Die Diskussionen werden auch bis in den Verwaltungsrat reingetragen, weil natürlich die Verbände auch Stellungnahmen dazu schreiben und sagen, Entschuldigung, wo ist denn jetzt hier der Kinderfilm? Was soll das denn? Ohne ein zukünftiges Publikum brauchen wir jetzt hier auch nicht mehr aufschlagen als Kino. Das macht mir alles Hoffnung. Ich bin auch eine absolute Zweckoptimistin. Ich glaube, da bin ich dann in dieser Runde mal fast so ein bisschen die andere Seite. Ich gebe es zu. Das liegt aber daran, weil ich komme ja aus einer Branche, die ja so oft tot gesagt worden ist, wo so oft gesagt worden ist, Kino ist tot, niemand geht mehr ins Kino. Und dann denke ich mir, ich bin jetzt selber, leite ich, du hast es am Anfang so schön gesagt, seit 1995 ein Kino. Ich habe Generationen von Kindern mit der Idee, dass sie tolle Kinderfilme sehen sollen, aufgebaut, die jetzt, ja Philipp, du hast gesagt, die sind jetzt teilweise tolle Schauspieler bei dir, bei mir sind sie jetzt im Medienbereich schon und studieren und machen und tun, bis hin zu den Lehrer und Lehrerinnen, die als Kinder von mir schon eine Moderationseinführung gekriegt haben, zu Kinderfilmen bei den Kinderfilmtagen im Ruhrgebiet, ein Festival, was es seit über 40 Jahren bei uns gibt. Also das macht mir alles Hoffnung. Was mir keine Hoffnung macht, gebe ich zu, ist, wenn nicht mit uns gesprochen wird. Also mit uns muss geredet werden und es muss vollkommen klar sein, ja, wir nerven. Und ich werde immer wieder nerven. Ich werde nerven, indem ich sage, was ist mit Kino, was ist mit Kinderfilm, was ist mit der jüngsten Zielgruppe. Und Hoffnung macht mir, dass wir das tun werden. Hoffnung macht mir aber auch, wo wir bei einer sehr guten und klugen BKM-Entscheidung übrigens auch sind, dass über eine Ganzjährigkeit von Schulkinobüros nachgedacht wird im Bereich von Vision Kino. Natürlich macht mir das Hoffnung, weil wir reden hier nicht über, was toll ist, über 1 bis 2 Wochen erfolgreiche Schulkinowochen, sondern wir reden über eine ganzjährige Auseinandersetzung damit, wie man tolle Filme an das jüngste Publikum im Kino heranbringen kann. Natürlich macht mir das Hoffnung. Das macht mir Hoffnung, weil diese Gelder komischerweise dann doch gefunden worden sind, um Pilotprojekte zu starten. Und in diese Richtung muss es auch gehen. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es auch immer wieder wichtig zu sagen, mir macht auch Hoffnung, dass weiter der Kinoprogrammpreis da ist, wo eine ganz wichtige Abteilung der Kinder- und Jugendfilm ist und das Kinder- und Jugendfilmprogramm. Das ist immer noch etwas, was fokussiert wird, was in den Preisen da ist. Auch beim, du hast völlig recht, wenn man über den Deutschen Filmpreis spricht, macht mir natürlich Hoffnung, dass es den Kinderfilm da überhaupt noch gibt. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und noch viel mehr Hoffnung würde mir machen, wenn man 10 Kinderfilme zur Auswahl hätte, wo jedes Mal darüber diskutiert wird. Und das ist, glaube ich, das Ziel und das sollte auch die Hoffnung sein, die wir haben. Denn danke auch die Chance, hier im Podcast darüber sprechen zu können. Viele Menschen, die das hier hoffentlich hören, die sagen dann auch, ich muss meine Stimme erheben, so geht das nicht. Vielleicht müssen wir endlich die Petition über was weiß ich nicht machen, ich weiß es nicht, aber auch wenn dort etwas beschlossen wird und wenn am 1.1. garantiert 2025 nicht alles in Butter ist, werden diese 3 Menschen, die jetzt hier mit dir diskutiert haben und ich glaube du genauso, ziemlich laut werden, wenn der Kinderfilm nicht dabei ist.
Toll, dem habe ich fast nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin sehr begeistert, wirklich, muss ich wirklich sagen, von dieser Energie und diesem Engagement, was jetzt hier auch in diesem Raum ist. So, man merkt ja wirklich, ne, dass ihr 3 Menschen seid, wie viele andere auch noch in diesem Feld, die sich da wirklich für stark machen und gar nicht aus einem eigenen Interesse, vielleicht auch ein bisschen, aber vor allen Dingen aus Überzeugung für die Sache einfach, ja, die uns allen wirklich so am Herzen liegt. Das ist wirklich schön. Ich habe eine letzte abschließende Frage noch an euch, da jetzt wirklich mit der Bitte um eine kurze Antwort, die kann man auch kurz halten, weil ich möchte einfach nur noch mal für alle, die jetzt mitgefiebert haben und vielleicht gerade so angestachelt sind und sich auch mal denken, Mensch, klar, Kinderfilme, wow, wann habe ich denn meinen letzten gesehen? Welchen sollte ich denn als nächstes mal gucken, um mich noch mal mit dieser Welt zu beschäftigen? euren Filmtitel, ich weiß, es ist immer so ein bisschen fies, einen rauszugreifen von so vielen guten Filmen, die es gibt, aber gäbe es einen, wo ihr sagen würdet, für Leute, die sich vielleicht schon lange nicht mehr damit beschäftigt haben, guckt ihr den mal an, um wieder für dich ein bisschen zu rekapitulieren, was eigentlich für ein tolles Potenzial im Kinderfilm steckt. Welchen Filmtitel würdet ihr da nennen? Ich fange, Margret, bei dir vielleicht mal an.
Also aktuell im Kino, wärmste Empfehlung für Sieger sein, passt wunderbar, weil toller Film und Fußball ist ja gerade auch ein großes Thema. Dann von den besonderen, ein Titel, der jetzt gerade auch in der Kinoauswertung, das ist ja auch immer spannend, Kinderfilme haben ein wahnsinnig langes Kinoleben und unheimlich perfekte Freunde. Der hat jetzt über 100.000 Besucher nach 6 Jahren oder nach knapp 6 Jahren. Hat es geschafft. Und den kann man sich auch immer noch sehr gut anschauen.
Ja, dem schließe ich mich an. Das ist auch einer der Filme aus der Initiative, der mir persönlich auch mit am besten gefallen hat. Philipp, ich gebe mal an dich weiter. Welchen Titel würdest du benennen? Darf auch einer deiner eigenen sein.
Ja, das habe ich mir verkniffen, dass ich das nicht mache. Ich nehme Mission Ulja Funk. Weil das ein Beispiel ist, ich durfte da mit Petra, glaube ich, zusammen in der Jury sitzen und habe das sozusagen als Treatment gelesen und da ist uns allen dieses Potenzial dieser so skurrilen, humorigen Geschichte aufgefallen, die sozusagen in den Osten Europas führt, auf der Suche nach dem Kometen oder der da sozusagen niederschlägt. Es war so anarchisch und die Autorin ist dann auch Debütregisseurin geworden und sie hat dann den Film echt großartig umgesetzt. 2 tolle Hauptdarsteller. Deswegen bin ich dafür, dass das auch ein super Beispiel ist für eben Talentförderung. Ich werde jetzt kommende Woche mit Barbara Kronberg, der Regisseurin, Autorin, gemeinsam in der Jury sitzen beim Cine Kindl und freue mich schon sehr, mich auszutauschen. Eben ein Talent, mit der würde ich auch sehr gerne arbeiten, darüber, dass ich halt sozusagen gesehen habe, was sie für einen tollen Film da hingelegt hat. Mission Ulja Funk.
Mhm, alles klar. Und Petra, dann hast du an dieser Stelle das abschließende Wort. Welchen Film wirfst du noch in den Ring?
Oh je, abschließend. Also, man muss ganz klar sagen, ich sehe bis 200 Filme im Jahr. Insofern ist immer die Frage, was ist denn mein Lieblingsfilm? Ich habe tatsächlich schon einen Film gesehen, der heißt Weihnachten der Tiere. Überraschenderweise kommt der im November, ist eine Animation. Ich finde sie unglaublich gelungen. Ich freue mich darauf, wenn wir den Film zeigen. Ich habe ihn deswegen nochmal erwähnt, weil es wirklich ein kleiner Verleih ist. Also es gibt neue Verleiher, die sich auch konzentrieren nochmal auf Kinderfilme. Das ist der Verleih Luftkind und ich freue mich da total darauf, das präsentieren zu können, weil es auch mal wirklich endlich was für ganz kleine Kinder ist. Auch etwas, was es gar nicht so häufig gibt auf dem Markt. Wir haben schon die Diskussion, Margret, von 6 bis 8. Wo sind denn die Filme? Wo sollen sie denn hin? Auch das ist, glaube ich, eine ganz tolle Sache. Gebe aber zu, und jetzt wird sich Philipp wahnsinnig freuen, ich liebe Rico Oskar, den ersten Teil. Ich liebe ihn wirklich. Ich kann ihn immer wieder sehen. Ich empfehle ihn auch immer wieder für Schulvorstellungen. Ich mag auch Kann er wohl nicht wahr sein. Nicht, weil ich jetzt bei Philipp schleimen will, sondern der hat echt einfach ein cooles Händchen. Und ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich würde nicht alle Filme der Initiative, der besondere Kinderfilm, durchaus mögen, weil ich die harte Diskussion darum auch immer wieder mitgekriegt habe und auch sehr gut finde, dass man immer wieder sich auch damit auseinandersetzt, welche schwierigen Themen es gibt. Das war nicht kurz, aber es passt zu den 200 Filmen, die ich im Jahr sehe, weil es ist echt schwer zu sagen, welchen Film ich über alles liebe.
Schön. Alles klar, dann schließe ich mich jetzt nur noch an und dann mache ich auch noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn Menschen noch mehr als diese 3, 4, 5 Titel, die jetzt gerade genannt wurden, sehen oder auch was darüber herausfinden sollen, dann sind sie bei der Kinderfilmwelt, die wir als KJF herausbringen, sehr gut beraten. Da gibt es ein sehr großes Archiv von vielen, vielen Kinderfilmen, die in den letzten Jahren herausgekommen sind. Auch da wird man sicherlich noch mal fündig. Wir machen jetzt für heute mal einen Punkt, glaube ich, an die Debatte, auch wenn wir das noch Stunden weiterführen könnten. Aber für dieses Format, sage ich mal, haben wir den Rahmen auch schon kolossal gesprengt. Ich danke allen, die trotzdem bis zum Ende dranbleiben und sich das angehört haben, hoffe, dass ein paar erkenntnisreiche Infos auch wirklich hängen geblieben sind. Vor allem danke ich aber euch dreien, dass ihr euch auf dieses, sagen wir auch mal, Experiment eingelassen habt und hier mit mir diese Debatte geführt habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und vielen Dank für euer engagiertes Mitdiskutieren.
Ja.
Danke an dich.
Ja, sehr gerne.
Ich drücke uns allen die Daumen, dass dieser Prozess weiter gut verläuft und bin wirklich, wie ihr wahrscheinlich auch, sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Wir hoffen das Beste, würde ich mal sagen. Und bis dahin wünsche ich euch einfach alles Gute weiter in dem Engagement, das ihr an den Tag legt. Vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, danke.
Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso-weshalb-warum@kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.